Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier, denn ich begrüße sehr, sehr herzlich Tom Finn. Tom, wie schön, dass du da bist. Willkommen hier. Und Ivy, denn Ivy haben wir diese ganze coole Streaming-Reihe, die wir dank Toms Weißer Schrecken spielen durften, zu verdanken. Denn wir haben Weißer Schrecken gespielt. Wir reden heute mit Tom über den Roman Weißer Schrecken, aber natürlich auch ganz besonders über das Rollenspiel-Supplement, was mit dabei war in der Vorzugsausgabe im Buchheim Verlag. Dass wir, ja genau, da kommt jetzt.
Sieht fast professionell aus.
Genau, wir möchten heute über den Roman sprechen, über das Rollenspielabenteuer, aber auch wie wir es gespielt haben, wie Tom es geschrieben hat. Wenn ihr im Chat Fragen habt, haut sie gerne raus. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, sie auch direkt an Tom zu stellen damit, denn wir werden sie weitergeben. Und ich will auch gar nicht lange schnacken. Ich bedanke mich sehr auch an die Raider, die noch gekommen sind. Also Lula, liebe Grüße an die Lulas da draußen. Und damit starten wir. Wir haben uns diese nette kleine Eingangsfrage überlegt. Tom, ja. Bevor wir über dein Rollenspielabenteuer, was wir spielen durften, sprechen, welches ist denn dein Lieblingsrollenspielabenteuer?
Das ist sehr, sehr schwierig, weil da müsste ich erstmal unterscheiden, andere Rollenspielabenteuer oder die eins von den Werken, die quasi aus meiner Feder stammen. Ich habe ja eine ganze Menge geschrieben für speziell für DSA und für Cthulhu und auch davor noch Magazinabenteuer. Tatsächlich, was ist mein Lieblingsabenteuer? Da gibt es so viele, aber es gibt zumindest mal zwei Abenteuer, die mir sehr geholfen haben, um zu verstehen, wie Stadtabenteuer funktionieren. Das war nämlich damals in den 90ern, Anfang der 90er war das tatsächlich so ein ganz großes Rätsel, weil man kannte bisher immer so diese ganzen Dungeoneering-Dinger und sowas, das ging schon, aber dann hast du jetzt in der Stadt irgendwie gehabt. Und ich so, oh Gott. Und viele hat das ja so sehr überfordert. Das tut's, wenn man so in Foren reinschaut, auch heute noch und sagt, die Spieler können die Stadtgarde rufen, ja, und das, solche Sachen halt. Und da waren es tatsächlich damals Shadows über Bögenhafen. Dürfte auch einigen bekannt sein. Das war sehr schick gemacht. Da ist mal so ein bisschen gezeigt worden, wie man auch ein Stadtabenteuer designen kann, ohne dass es zu viel detektivische Elemente hat. Es geht ja letzten Endes nur darum, dass ein Jahrmarkt vor der Stadt, wenn dann kommt ein Monster, du folgst dem Monster in die Kanalisation und dann ergibt sich das Abenteuer. Also das heißt, du hast sehr viele Dungeon-Elemente drin gehabt. Und von Jürgen E. Franke ein Abenteuer, was damals in der Spielwelt gewesen ist, das lautete auf den Titel Gefährliche Träume. Das ist das quasi der Abenteueraufhänger war damals, die Spieler haben sich irgendeinen Feind gemacht und der schickt denen einen Schamanen, einen Druiden, was hat die hinterher, der sich von den Spielern hat irgendwie ein Haar oder was hat die schnappt und ihnen dann gefährliche Träume schickt. So, und diese Träume sind so derart gewesen, das war, glaube ich, ein Wolf, der hat den Spieler angegriffen. In der nächsten Nacht waren es zwei Wölfe, drei Wölfe, es wurden immer mehr und langsam wurden auch die körperlichen Folgen wurden irgendwie merklich. So, und das war gar nicht mal die Grundidee. Das Coole war, dass in dem Abenteuer das erste Mal Tempel und Wahrsager als offizielle Informationsquellen genutzt wurden. Ich dachte, was? Ach du Scheiße, natürlich ist ja eine Fantasy-Welt. Ja, natürlich, wenn ich einen Priester bezahle und dass er möge mal seinen Gott anrufen, ja, dann kann da was bei rumkommen. Und verdammt, Wahrsagen ist ein Talent. Ja, das ist selbst bei DSA drin gewesen. Und das waren so zwei echte Aha-Erlebnisse. Ja, das waren so, da waren damals, da gab es natürlich auch noch andere Sachen, die beeindruckend waren von Plänen und so weiter, aber es wird aber zu weit führen. Ich liebe also viele Abenteuer. So, und von meinen eigenen Abenteuern, die ich jetzt für DSA, Cthulhu und dergleichen geschrieben habe, muss ich sagen, ich mag sie eigentlich alle, sonst hätte ich sie damals nicht geschrieben. Es gibt also keins, wo ich heute nicht mehr dahinter stehen würde. Aber ich glaube tatsächlich, von DSA-Abenteuern, das ist, glaube ich, einigen auch so ein bisschen abseits von Kampagnen und sowas da drum gegangen, oder das, an denen vorbeigegangen, Schrei in der Nacht, das war damals eine Gerätchenbox, das war ein Abenteuer, das in Garrett spielt, in der Hauptstadt des Mittelreichs, und wo ich viel von dem, was ich gelernt habe, über Stadtabenteuer habe einfließen lassen. Und ich mag auch nach wie vor noch sehr gerne von Cthulhu Tempus Fugit. Das, glaube ich, ist auch nach 10 Jahren immer noch sehr schick oder sogar ein bisschen länger. Ja, den Rest müssen andere beurteilen.
Ja, aber du hattest das ja auch, als wir vorhin schon geschnackt hatten, hast du ja auch erzählt, du bist ja in erster Linie bist du ja eigentlich Rollenspieler. Und, ja, aus diesen, und aus dieser Freude auch am Abenteuer erleben entstehen ja auch deine Abenteuer.
Ja, es ist eigentlich auch so ein bisschen wie, wir hatten uns ja jetzt im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten und Ivi meinte, was Rollenspiel sei für sie ja so ein Kanal, um ihre Kreativität auch so ein bisschen zeigen zu können und Geschichten zu erzählen. Und so war das bei mir eigentlich genauso. Also ich bin mit Rollenspielen ins Kontakt gekommen 1984, als damals das Schwarze Auge rauskam. Und ich weiß noch, als ich das Regelwerk studierte, es hat mich komplett in den Bann geschlagen. Also es war so, als ob sich ein Kanal auftun würde, sich eine Tür auftun würde, wie auch immer. Das war, ich wusste, von Stund an hat sich mein Leben verändert. Da habe ich noch keine einzige Runde gespielt. Ich dachte, wow. Ne? Und daran hat sich eigentlich im Prinzip überhaupt nichts verändert. Eher so die Art und Weise, weil ich natürlich auch meinen Lebensunterhalt bestreiten muss, wie ich oder was ich jetzt schreibe. Und das hat halt erst, die ersten 15 Jahre ging halt sehr viel mit Rollenspielpublikationen los und ja, und dann kam Abspecher zu Drehbuch, Theater und dann jetzt vor allen Dingen Romane. Und jetzt mittlerweile bin ich, glaube ich, so weit, dass ich, glaube ich, kurz davor stehe, mehr Romane geschrieben zu haben als Rollenspielabenteuer, also die veröffentlicht wurden. Und dann merkt man auch, dass ich doch mittlerweile ein alter Sack bin.
Aber ich fand das ja auch so interessant, in einem Interview von dir habe ich gelesen, dass, und das hast du ja vorhin auch erzählt, dass es ja auch erst das Abenteuer Weißer Schrecken gab und dann der Roman, weil eigentlich, ich bin ja so von der Idee, weil ich kannte das tatsächlich auch ja dann quasi vom Roman her und Ivy, du ja auch, oder? Vom Roman her, also dass wir quasi den Roman zuerst kannten und dann wussten, es gibt ein Rollenspielabenteuer dazu. Und das ist so interessant zu hören, das ist eigentlich umgekehrt.
Ja, tatsächlich war das so, das war, glaube ich, entstanden ist die Idee, ich jetzt mal kurz holen, 2007, Gott, ich habe das vor 2 Jahren gerade erst recherchiert, als ich das Nachwort geschrieben hatte für die Neuausgabe von Weißer Schrecken, 2007 muss das gewesen sein, und seit Ende der 90er gibt es hier in Hamburg, organisiert von der Gilde e.V., eine Veranstaltung, die heißt Die Nacht, und das ist immer um Nikolaus irgendwie rum, tatsächlich. Wenn es hinkommt, auch gerne mal direkt Nikolaus, ich glaube, es ist einmal vorgekommen. Aber tatsächlich so, die haben immer so ein Oberthema gestellt und da ging es dann Weihnachten. Das war, glaube ich, Weihnachten oder vielleicht sogar direkt Nikolaus. So, und ich weiß noch, wie ich davor stand, dachte, na super, wieso man sich zu dem Thema irgendwas einfallen lassen? Und das war so die Zeit, als auch mit Google und was hat die losging. Ich habe dann also einfach mal ein bisschen recherchiert und dann festgestellt, Moment mal, sag mal, es fiel mir das erste Mal auf, dass ich mir nie die Gedanken gemacht hatte, den Unterschied zwischen Nikolaus und Knecht Ruprecht. So, und ich habe damals Knecht Ruprecht viel recherchiert und dann fiel mir irgendwann auf, ach du Scheiße, im Kern läuft das auf einen alten keltischen Kinderfressermythos hinaus, dazu muss ich was machen. So, und dann ist tatsächlich zu dieser Gelegenheit für die Nacht damals das Abenteuer entstanden, was die Grundlage mir bot, 3 Jahre später diese Idee quasi als Roman umzusetzen. Und das war, der Roman ist damals 2010 rausgekommen. Und ja, ich muss sagen, ich bin Pieper damals aber auch sehr dankbar, dass die dieses Wagnis eingegangen sind, weil Horror war damals nicht unbedingt das Genre, was als gut verkäuflich irgendwie galt. Es war nur die Zeit, als Fantasy, also High Fantasy auch noch mehr am Start war. So, und ja, und dann ist der Roman aber tatsächlich so gut angekommen, dass das auch bis heute was halt begründet hat, dass ich bei dem Thema Horror, Mystery und sowas halt wie auch zu großen Strecken geblieben bin. Ja.
Und Ivy, für dich war das ja aber auch so, ne, dass du über Weißer Schrecken gestolpert bist und dich dieser Roman ja auch so getoucht hat.
Also tatsächlich, ich oute mich ja immer, ich und Romane, wenn ich dann welche kenne, dann lese ich sie auch ganz schnell, aber da ich hier so ein paar andere Bücher im Schrank stehen habe, die ich auch noch nie angefasst habe, doch angefasst habe ich sie, als ich sie in den Schrank gestellt habe. Aber gut, Ich bin, als du bei Lurch und Lama warst, also bei Jens warst, und die diese limitierte, quasi diese Edition rausgekommen ist mit dem Abenteuer, da bin ich drüber gestolpert und dann habe ich gedacht, boah, also das hört sich einfach so unglaublich grandios an. Das muss ich lesen. So, und da habe ich gedacht, die Chance nutze ich und hole mir eben dieses limitierte, weil, ach, was soll der Geiz, ich will auch das Abenteuer haben. Mhm. Und darüber bin ich dann wirklich gestolpert und ich habe das sehr schnell durchgelesen. Wobei ich sagen muss, ich habe zwischendurch, habe ich gemerkt, wie es mich ein klein wenig, sagen wir, ich gehöre zu der Generation, die einfach viel zu früh S geguckt hat. Ja. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, ich war noch nicht Teenager und es war, ich mag immer noch keine Clowns. Okay, das da, also insofern war das wirklich so ein bisschen irgendwie zurückversetzt, auch auf gewisse Weise diese Zeit, weil man so ein paar Vibes hatte davon, durch diese Kind-Erwachsenen-Sprünge, die du ja da drinnen machst, die ich sehr gut platziert finde, weil sie am Bauern springen, weil du wirklich auch dann eine sehr, sehr lange Zeit hast, wo du wirklich den Kindern folgen kannst. Aber es war trotzdem so ein bisschen so ein Feeling, so okay, ich fühle mich da so ein bisschen reinversetzt, aber trotzdem habe ich ihn verschlungen. Trotz allem habe ihn einfach unglaublich toll empfunden und war gespannt auf das Abenteuer. Dann habe ich das durchgelesen, was dabei war, und habe gedacht, irgendwann, weil ich bin ja kein Cthulhu-Regel-Freund, irgendwann werde ich ein System finden und Leute, die das mit mir spielen wollen. Ja. Weil ich habe mir wirklich ganz bewusst die Person auch ausgesucht und weil es ja schon ein paar Sachen gibt, auf die wir wahrscheinlich später zu sprechen kommen, gerade was die familiären Hintergründe der Kinder angeht, wo ich dann sage, ich will auch die richtigen mitspielenden Personen dabei haben, die das auch tragen können. Weil es ja schon, wenn man andere Sachen weglässt, ein sehr, sehr schweres Thema ist bei einigen von denen. Ja. Ja, und deswegen.
Witzig ist tatsächlich diese. Wie man sagt, Parallelen zu S, ich empfinde sie ja gar nicht als Parallelen zu S. Tatsächlich war das, die Parallele zu S ist vermutlich, du hast die Hauptgeschichte oder eine Geschichte, die in der Vergangenheit stattfindet und die andere Geschichte quasi, die viele Jahre später, wenn sich die damaligen jugendlichen Protagonisten als Erwachsene wieder treffen. Das war aber tatsächlich eine Notwendigkeit und zwar, das war ursprünglich überhaupt nicht so geplant. Ich wollte das gar nicht so machen. Nur die Frage ist, welchen Verlag bietest du einen Roman ein, einen Horrorroman, wo Jugendliche im Mittelpunkt stehen? Und ich habe zu dem Zeitpunkt, habe ich auch noch für Ravensburger gearbeitet, musste so ein bisschen auf das Jugendbuchverlage achten und ein Horrorroman dieser Kategorie wäre niemals bei einem Jugendbuchverlag gelandet, in einem Erwachsenenbuchverlag, aber auch nur mit einem Trick, in dem du nämlich tatsächlich Erwachsene halt wie einbindest. Das heißt, erstmal antworten, dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann treffen die sich wieder. Mir ist eigentlich erst viel später aufgefallen, dass das bei S ja ähnlich ist. Und ich bin mir mittlerweile heute sehr sicher, dass der Stephen King ähnliche Notwendigkeiten gesehen hat. Auch damals, als S rauskam, hättest du so einen Roman, hätten die Verlage Schwierigkeiten gehabt, den ins Regal zu stellen. Und der Jugendbuch auf gar keinen Fall. Also wenn man sich vorstellt, alle filmischen Versionen sind ja auch noch viel weichgespülter, als was im Buch irgendwie passiert. Ja? So, und das ist, ich glaube, was halt, dass der King vor einem ähnlichen Problem stand, wie kann er einem Verlag so eine Geschichte anbieten, wenn keine Erwachsenen die auftauchen, dass der auf einen ähnlichen Kniff kam. So, und also diese zwei Zeitschienen. Aber davon ab und was halt, hoffe ich mal, dass nichts an S erinnert.
Nein, also es war wirklich dieses, genau was du sagst, dieses Erwachsenen, die treffen sich wieder und kämpfen ja dann im Prinzip auch wieder dagegen. Ja. Also diese Intention, die du da drin hast. Ne? Das war so das Erste. Mhm. Ansonsten, ich persönlich muss sagen, ich, auch wenn das jetzt wie Schleim klingt, ich finde die Story besser. Ich persönlich, mir gefällt sie besser. A, weil man sich einfach dadurch, dass sie in Deutschland quasi spielt, mit so ein bisschen reinversetzen kann, weil jeder auf eine gewisse Art und Weise schon mal von einem Krampus gehört hat, von Schauer, also auf gewisse Weise. Ne? von Schauergeschichten, auch von Knecht Ruprecht, der dir halt die Rute bringt, womit man ja wirklich als Kind auch aufgezogen wird, der kommt, wenn du unartig warst. Also so ein paar Sachen sind einfach irgendwie präsenter, so habe ich sie empfunden, weil man sich mehr reinversetzen kann. Und ich habe auch trotzdem diesen Zusammenhalt zwischen den Kindern und ich mag es, ehrlich gesagt, gerade das, was wir eben hatten, ich mag es sehr, was nachher bei den Jugendlichen oder bei den Kindern passiert im Hintergrund.
Ja.
Also diese, innerhalb dieser Geschichte, dieses, du bist eigentlich aus einem, ich sag mal, wohlbehüteten Elternhaus, ja, sowas ja, weißt du, ja, also da spielte ja, ich sag jetzt mal, dieses Elternhaus nur am Rande. Ich glaube, bei einem Mädchen oder so, aber eher so am Rande mit. Und bei dir empfinde ich das als elementaren Horror irgendwie, den du da einfließen lässt, weil du ja nachher als Jugendlicher da stehst und überhaupt nichts mehr hast. Also deine ganze Welt ist ja eigentlich zusammengebrochen, wenn du erfährst, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Mhm. Und das muss ich sagen, also ein Horror mag ich persönlich mehr, als wenn ich ein Monster mich da wieder hinstelle. Also dieses, das ist okay, weil dann hat man etwas, dann hat man etwas, worauf es sich konzentriert, wogegen man auch ankämpfen kann. Das ist auch wichtig, dass man das hat. Aber ich mag diese unterschwelligen Sachen. Ich mag dieses Zerbröseln deines Weltbilds. Also der trügerischen Sicherheit, die du eigentlich hast. Und das empfinde ich tatsächlich als schlimmer. Und ich habe das auch als Spielleitung auf gewisse Weise als schlimmer empfunden, das den Spielern anzutun oder der Spielerin. als alles andere, was ich an Horror aufbringen kann. Und selbst wenn es so Body-Horror oder sowas gewesen wäre, ja, also da zucke ich ja nicht mit der Augenbraue, aber vielleicht um zu lächeln, aber sonst nicht. halt diese andere Umsetzung, deswegen in deinem Buch einfach lieber, weil ich genau diese Facetten so gerne mag an Horror- oder Gruselgeschichten.
Ich glaube auch, dass dieses Zerstören der Familie oder der äußeren Sicherheit, ich glaube, du bist als Jugendlicher bist du ja auch nochmal ganz anders aufgestellt, wenn du plötzlich mitkriegst, die komplette Außenwelt ist dein Feind und du bist eben nicht, hast eben nicht die Souveränität eines Erwachsenen, die Mittel eines Erwachsenen, und wenn du sogar feststellst, was halt, dass du dich auch nicht mal auf deine Eltern verlassen kannst, ich glaube, das ist das ist wahrscheinlich die eigentliche Stärke, die zu diesen Emotionen irgendwie beiträgt. Jedenfalls hoffe ich das mal. Ne?
Auf jeden Fall. Ich würde sonst noch einmal ganz kurz, wir gehen jetzt alle davon aus, dass ihr da draußen sowohl den Roman kennt, als auch unsere Let's Play-Reihe gesehen habt, aber für alle, die es noch nicht kennen, habe ich jetzt gerade nochmal den Link in den Chat reingeschmissen. Schaut es euch an, denn wir haben das Rollenspielabenteuer auch gespielt. Und kurz als Abriss ist es halt wirklich so, wir spielen eine Clique aus Jugendlichen, die miteinander befreundet sind. Da gibt es so ganz tolle Dinge wie die erste Romanze, aber auch die Auseinandersetzung mit Mobbing, mit Streit in der Clique, die eine befeindete Clique, die gibt es auch. Und es passiert halt alles, wie Tom vorhin auch erzählt hatte, zu Nikolaus. Und damit geht es los, dass sich da Bräuche vermischen. Und dass der Initialmoment der ganzen gruseligen Handlung ist im Endeffekt, dass eine der Jugendlichen eine Leiche findet, die genauso aussieht wie sie. Und damit geht alles los. Und um schon mal euch irgendwie drauf einzustimmen, das ist auch wirklich heftiger Horror ist, der da passiert. Also das ist wirklich jetzt nicht irgendwie irgendwas Weichgespültes oder so, sondern wir werden direkt reingezogen in so eine Handlung und das, was die beiden nämlich angesprochen haben, in das nichts ist hier, wie es scheint. Und das ist genau das, was es so spannend auch für uns alle gemacht hat zu spielen, weil wir haben ja ganz bewusst auch davor dann den Roman auch nicht gelesen. Also wir hatten auch sehr viele unterschiedliche Kenntnisstufen der Handlung. Das war halt auch ganz interessant. Und so, dass man dann, wenn man es dann gespielt hat und dann auch im Roman dann Szenen, die wir gespielt haben, dann auch auf einmal wieder erkannt hat und auch wieder erlebt hat, das war halt auch ein ganz, ganz spannendes Spielgefühl, was das angeht. Aber um den Bogen nochmal zuzumachen, die Jugendlichen decken dann halt auf, dass das, was da passiert, wirklich verbunden ist mit so einer alten, großen, mystischen Macht, die alle 16 Jahre wiederkehrt und Dinge passieren. Und das Dorf, das in dem sie eingeschneit sind. Das heißt also, wir kommen auch nicht weg. Und die Erwachsenen in diesem Dorf, sowie die Eltern, alle mit drin hängen. Und das war halt wirklich so ein Ach du Scheiße-Gefühl auch beim Spielen. Und das war wirklich ganz großartig. Deswegen, Leute, unbedingt lesen und auch spielen, denn auch das Spielen macht unheimlich viel Spaß. Ich würde an dieser Stelle nämlich aber trotzdem gerne wissen, ich meine, du hast ja gerade eben schon erzählt, Tom, dass du das mit diesen Zeitsprüngen auch gemacht hast, um den Roman schreiben zu können. Aber inwiefern hat sich das denn unterschieden, dass du gesagt hast, du musst noch eine Handlung für einen Roman schreiben, wenn aber eigentlich das Rollenspielabenteuer als Handlung steht? Also gibt es da was Handwerkliches über jetzt diesen Anspruch hinaus?
Nee, tatsächlich nur im Punkto Spannung. Ihr wisst ja, wie die Geschichte ausgeht. So, und das ist etwas, das Rollenspiel kannst du ja nicht genau sagen, die Handlung geht so oder so aus. Die ist ja auch relativ, die Optionen, die den Spielern bleiben, ist ja auch relativ eng. So, es gibt eine weitere Handlungsoption, die im Rollenspielabenteuer genannt ist, explizit, damit, ich versuche es mal ominös auszudrücken, damit die Spieler etwas heiler rauskommen aus der ganzen Geschichte. So, und aber da war es so, dass ich dann beim Roman natürlich überlegen musste, okay, die Spannungskurve sowohl zur Zeit, als die Charaktere alle jugendlich sind, muss erstmal stimmen. Aber wenn ich dann schon noch eine andere Spannungskurve aufmache im Erwachsenenalter, muss da auch noch eine Spannung drin sein. Und das ging dann auch nur über die Lösung, wie sie dann im Roman sowas halt wie ist. Das heißt also irgendwie, das heißt, in dem Roman geht es nicht ganz ohne Verluste halt irgendwie ab. Ja, so, und das musste man natürlich auch zu einem bestimmten Grade in der Erwachsenenebene irgendwie verschleiern. Das kommt ja erst sehr spät was raus. So, und da musste man trotzdem darüber hinaus, muss ja noch irgendwo eine Spannungskurve halt wie sein. Und die dann durch, ja, durch sowas wie ein Verrat oder so, dann gewährleistet wurde, den die Gruppe natürlich auch quasi noch, wohinter die Gruppe halt auch noch herkommen muss. Das heißt, es waren eigentlich zwei Ebenen, die ich separat geplottet hatte. Wie gesagt, aber im Rollenspiel ist die Erwachsenenebene gar nicht so interessant, sondern da läuft das gesamte Abenteuer halt auf der Schiene. Ihr seid 15, 16 und erlebt das in dieser Zeit und dann ist dann die Story auch danach halt wie zu Ende.
Also ich möchte nochmal, nicht, dass ich es nicht eben geschrieben habe, zu meiner Verteidigung sagen, alle Mitspielenden sind heil aus der Nummer rausgekommen. Sie haben keinen SC getroffen. So.
Ja. Ehrlich jetzt. Ich muss dazu sagen, es gibt im Buch und auch im Rollenspiel sind ja 5 Charaktere vorgegeben. Und ihr habt das ja mit 3 Charakteren gespielt und 2, Ivi, hast du genommen. Ich habe das ja stückweise wie verfolgt. Wie war das für dich? Würde ich mal wissen, was halt, dass du 2 quasi gespielt hast, 2 der Freunde. Oder auch für euch als Spieler, waren das paritätische Figuren oder war das dann eher beim Erleben, was halt doch noch ein bisschen was anderes als die echten Mitspieler, in Anführungsstrichen?
Also jetzt als Spielerin kann ich sagen, dadurch, dass Ivy meine Zwillingsschwester ja gespielt hat, war das schon doch ganz praktisch. Also auch so rein, ich meine, wenn wir halt spielen, dann ist es ja auch immer so, dass man immer gut überlegen muss, wie kannst du wen irgendwo hin platzieren. Ja. Und praktischerweise musste dann meine arme Schwester immer zu Hause dann aufpassen und mir den Rücken decken. Aber es hat halt für die, ich sag mal, fürs Rollenspielen war das gut. Praktisch.
Ja.
Und wir haben den noch Mitspieler NSC dann so gesehen gar nicht vermisst, muss ich an der Stelle sagen, weil wir auch sehr mit uns beschäftigt waren.
Ja.
Und das ja auch ein Plot war um ihn herum, der auch echt brutal war. Also muss ich ja sagen. Also ich fand also wirklich die Hintergrundgeschichte. Die war schon bitter. Ich meine, die war von Niklas und von Andi, die ja auch gespielt wurden, die war auch schon hart, aber was Robert mit seiner Familie da durchmacht, mit seiner alkoholkranken Mutter, also das war schon, das waren harte Szenen und ich glaube, das war gar nicht so verkehrt, dass wir die vielleicht gar nicht besetzt hatten.
Also ich habe es halt angespielt, also trotzdem, und dass er als NSC erzählt hat, was passiert. Ja. Und auch, dass seine Mutter zum Beispiel abgeholt wurde und als sie halt in dem Sägewerk geputzt hat und sowas. Also diese Informationen waren schon da, aber sie waren halt nicht so im Vordergrund so präsent. Und ich habe dann halt, wir haben ja mit dem Regelsystem Wesen gespielt und nicht mit Cthulhu. Und bei Wesen ist es so, dass du dir Zustände bekommen kannst, wenn du dich anstrengst, also wenn du Würfel wiederholst. Oder auch bei Begegnungen von Grusel oder wie auch immer, wenn du einen Furchtwurf, so nennt man das dann, kannst du auch einen Zustand bekommen. Und ich habe zum Beispiel da Elke ganz explizit gesagt, wenn deine Zwillingsschwester da ist, dann darfst du dich, wenn du einen Moment nutzt, um dich zu erholen, wenn sie da ist und wenn ihr zusammen seid, dann darfst du dir einen Zustand, also dann erholst du dich wieder. Weil ich sage, es ist ein Zusammenhalt. Oder wenn ihr alle fünf zusammen seid. Auch das ist, also ich habe versucht, das so ein bisschen dadurch einzubauen. Ne? Ja. Aber dass es halt trotzdem wichtig ist, dass die NSCs zwischendurch auftauchen. Mhm. Und sei es nur für diesen Regelmechanismus. Mhm. Aber es war auch so, dass sie eben, wie ich ja schon sagte, teilweise auch benutzt wurden, um vielleicht Informationen zu holen, um Schmiere zu stehen, um diese Dinge zu machen, damit die anderen drei eben dann den restlichen Plot erleben können, beziehungsweise alle wirklich dann vor Ort sind und auch mal Informationen reinschmeißen konnte oder irgendwelche Sachen, ich sag mal, weitertreten konnte. So konnte ich die NSCs auch manchmal benutzen, um vielleicht auch in eine gewisse Richtung zu gehen oder einen Ideenimpuls zu geben, der vielleicht in dem Moment gar nicht da war. Ne? Dafür habe ich sie dann wirklich ganz bewusst genutzt und ich glaube, dass das ganz gut geklappt hat, würde ich jetzt sagen.
Ich glaube auch, das ist bestimmt sehr sinnvoll. Irgendwie, tatsächlich ist es so, das merke ich auch mal wieder, wenn ich auch selbst meine eigenen Sachen halt nicht spiele, manchmal ist es ganz cool, wenn man irgendwie noch eine weitere Figur da hätte, die auch nochmal einen Impuls geben kann, um das Spiel auch vielleicht ein bisschen in eine bestimmte Richtung zu lenken oder ein bisschen das Tempo halt wie anzuziehen. Ich hatte euch ja vorhin wie erzählt, ich spiele das Abenteuer jetzt auch gerade mit 5 Leuten. So, und erste Session haben wir jetzt vor Monat ungefähr wie beendet, etwas über einen Monat und ich glaube im April, Mai, das Dreh, April war es, glaube ich, was halt spielen wir es zu Ende. So, und da ist dann auch die lange Spielzeit, ich glaube, wir haben 10 Stunden oder 11 Stunden gespielt und sind jetzt so 3/5, Hälfte ungefähr des Abenteuers. Soweit schon mal auch Respekt, dass ihr das so in so kurzer Zeit vergleichsweise das halt überhaupt durchziehen konntet. Das lag natürlich auch daran, dass die natürlich irre viel Rollenspiel machen, was ja auch super schön ist, viel, viel diskutieren, ja, so, und da willst du die Leute ja auch nicht ausbremsen, aber manchmal, ja, denkst du auch so, wäre es nicht schlecht, wenn da jetzt noch irgendwie, in diesem Fall eine 6. Figur wäre, die vielleicht mal einen Hint gibt, so in die Richtung, ne, den Handlungsstrang weiter zu verfolgen. Aber nee, habt ihr super gemacht und ich hätte es genauso gemacht, also, ja, oder die Figuren genau dazu genutzt, ja.
Genau, und was eben auch noch gesagt wurde am Ende, als sie da eben mal noch diesen Eid, bevor sie gekämpft haben, gegeben hat. Also wir 5, also der Eid, der da auch drin steht, ne, der auch auf der Postkarte stand, dass ich auch da gesagt habe, dafür, dass ich jetzt zusammen diesen Eid gemacht habe, bekommt ihr nochmal eine Erholung. Also ich habe wirklich ganz bewusst diese Sachen auch genutzt, um das hervorzuheben, ne? diesen Zusammenhalt der Kids. Also dass genau das Einzige ist eigentlich, was dich gerade auch noch hochhält in diesen Situationen. Das ist das. Ihr nichts anderes mehr habt außer euch, so ungefähr, ne? Und worauf ihr euch verlassen könnt.
Ja, aber Kompliment. Ihr habt, was jetzt, 7 Stunden insgesamt habt ihr?
Ja, also es war heftig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sehr viel geschwitzt. Hat man mir nicht angemerkt, aber ich habe sehr viel geschwitzt dabei. Aber es war halt auch so, dass ich dann bewusst ein paar Sachen auch, ich sag jetzt mal, gekürzt und weggelassen habe. Ja. Weil ich gesagt habe, entscheidet euch für 1, 2 Varianten, was ihr euch jetzt aussucht, wonach ihr suchen geht, die wir bespielen, damit wir nicht alles bespielen. Also je nachdem, wie es passt. Wenn es doch reingepasst hätte, dann hätte ich es auch weitergespielt. Ne? Also dann, weil wir hatten 2 Termine komplett geblockt und wir haben geguckt, wir haben gesagt, wir spielen einfach und wir gucken, wie es läuft. Ja. Und je nachdem, wie es läuft, habe ich dann geguckt, wie könnten wir jetzt Sachen reinbringen. Und nach jedem nach jeder Abmoderation, die ich halt dann gemacht habe, wir haben es ja trotzdem aufgenommen, aber ich habe dann immer geguckt, wo kann ich Abmoderation passend machen. Ja. Habe ich dann auch jedes Mal nochmal nachgefragt, ne? Das war mir zum Beispiel auch so wichtig, dass ich dann, habt ihr alles verstanden, was wollt ihr gleich machen, damit ich mich auch vorbereiten kann auf die nächste Szene? Ja. Wie geht es euch? Ja, weil wirklich ja auch so ein paar Sachen einfach dabei sind, die da dann rauskamen. In der Kürze der Zeit knallte das natürlich auch. Ne?
Ich glaube, das wissen wahrscheinlich auch viele gar nicht. Ihr habt das in einem Rutsch gespielt und nicht etwa in 6, 7 Portionen sozusagen. Mhm. Ne? Ja. Das kommt auch dazu. Das ist ja auch nochmal auch von der Logistik her eine Meisterleistung, muss ich echt sagen.
Hat aber wirklich diesen ganzen Vibe und den Flair natürlich auch entsprechend rumgebracht, weil wir haben ja immer ein bisschen das Problem, dass wir durch das Streaming, ne, wenn du auch wirklich da so konzentriert irgendwie am Bildschirm sitzt, und das ist auch anders anstrengend als am Tisch irgendwie zusammenzukommen, weil ja auch alleine so Diskussionen und Gespräche ja auch nicht ganz so gut funktionieren. Ja. Und das war halt mal wieder so ein richtig schönes Rollenspielerlebnis, weil du einfach auch wolltest, also wie, dass es weitergeht, und du willst endlich rausfinden, wie das alles so zusammen gehört und was da jetzt passiert, weil du weißt ja, und das finde ich vibet wirklich sehr, sehr gut, sowohl durch den Roman natürlich, weil man auch mit den Zeitlinien, aber auch durch das Rollenspiel, es vibet ja diese Bedrohung permanent. Du weißt ja, es wird immer und immer schlimmer und da passiert am Ende irgendwas ganz, ganz Schreckliches. Mhm. Und das war beim Spielen, war das sehr genial, das so konzentriert in einem Rutsch durchzuspielen. Bevor ich jetzt aber noch eine Frage aus dem Chat vorlese, die uns in eine andere Richtung führt, würde ich nämlich gerne nochmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen, den Ivy für uns sehr gut gerafft hat, weil Tom, du erzählst ja, am Tisch wird natürlich viel diskutiert. Ich meine, die Handouts sind großartig, die geschichtlichen Hintergründe, die da sind, sich das Puzzle zusammenzusetzen, da selber zu sitzen und zu diskutieren. Wir haben das natürlich alles da sehr gerafft, ne? Also Ivy hat uns dann die Infos gegeben. Wir durften sie natürlich trotzdem erfahren und erspielen. Aber wie sie ja gesagt hat, ne? Also entweder geht ihr jetzt nochmal ins Heimatkundemuseum oder ihr geht jetzt nochmal da und dahin. Entscheidet euch, weil, ne, Zeit, und du kannst halt nicht überall hingehen. Aber da hat mir, also die Frage, die sich mir wirklich gestellt hat, weil du hast ja auch erzählt, du hast ja beim Recherchieren über Nikolaus und Knecht Ruprecht überhaupt herausgefunden, was das für eine Figur eigentlich ist, eine historische, die dahinter steckt. Sind denn alle Dinge in dem Roman, sind das historische Fakten oder ist da auch was fiktional, was du da reingebracht hast?
Nee, das ist alles echt.
Und das ist so cool, das merkt man auch beim Lesen, das ist also echt cool.
Im Roman sind noch viel, viel weitergehende Sachen halt drin, die im Rollenspiel ja gar nicht so wirklich Thema halt werden. Also da gibt es Heiligenfiguren in der Gegend, das spielt ja Berchtesgaden, die auch eine Verbindung aufweisen, was halt zu alten keltischen Gottheiten und dergleichen. So, und für mich war das auch unglaublich überraschend. Also es gibt manchmal so Projekte, da hat man das Gefühl, oh, da blitzt was so am Wegesrand, dann nimmst du es auf und dann ist das wie, denkst du, oh, das ist eine Perle. Und dann ziehst du dran und das ist eine ganze Perlenkette, die plötzlich halt hochkommt. Das war zum Teil auch während des Schreibens, weil bei mir läuft das sowieso, ich designe ein Abenteuer ungefähr vor, ich recherchiere natürlich gleichzeitig, damit ich weiß ungefähr, das kann ich in der Gegend wie lokalisieren und so weiter und so fort. Und dann ist manchmal so, dass ich überlege, eigentlich bräuchte es an der Stelle, noch irgendetwas, was tiefer geht, ja, oder ein Spannungselement hat erzeugt. Und dann recherchiere ich da manchmal und dann taucht da plötzlich wieder was auf. Also ich hatte Der Weiße Schrecken war der erste Roman, der ständig neue Überraschungen bot beim Recherchieren. Das lief natürlich auch, während ich geschrieben hatte. Das ist mir allerdings auch bei Lost Souls gegangen, da greife ich die Rattenfängersage auf. Das spielt in der Nähe des Id-Gebirges und das ist absolut überraschend, was da noch alles in der Zeit war, von Marienstatuen, die geblutet haben und so weiter und so fort. Und ich so, das muss alles nur aufnehmen. Oder auch bei Whispering Fields, das spielt in der Lausitz, da geht es bis zum Krabbat-Mythos, Getreide, Mühlen und so weiter und so fort. Und da sind auch so viele Sachen gewesen, die ich vorher so auch nicht wusste. Und das macht es dann auch beim Schreiben halt unglaublich spannend. Und als Autor ist dann natürlich die Sachen so zusammenzuknüpfen, dass man denkt so, wow, könnte alles so gewesen sein. Ne?
Und vor allem die ganzen Dinge, die du da ja recherchiert hast, daraus muss man ja ein Horrorabenteuer machen. Und das sind so Sachen, die haben die den Kindern damals erzählt, so alles gut. Und wir machen da ein Horrorabenteuer draus.
Aber das sind gerade diese Kinderschreckgestalten, die gab es im Mittelalter eine ganze Menge. Also nicht nur dazu gehört der Campus auch, da gibt es aber durchaus noch ein paar weitere Gestalten. Das war auch damalige Erziehung, sag ich mal. Ne? Also wie Kindern Angst machen, damit sie keinen Scheiß bauen.
Aber passend jetzt gerade dazu, weil du auch noch andere Gegend erwähnt hast, die du in deinen Büchern dann verarbeitest, du bist ja Norddeutsche.
Ja.
Aber du suchst so gezielt dann irgendwie in anderen Regionen, ja gerade halt Weiße Schrecken und Berchtesgaden?
Tatsächlich, das ist auch wieder, nee, das ist eher später entstanden. Die Originalversion des Abenteuers spielte im Schwarzwald, weil Schwarzwald halt. Ne? So. Da stellt sich quasi auch der Norddeutsche als die gruseligste vor. So, und tatsächlich, ich bin dann erst, als ich dann, ihr kennt das ja auch, was halt als Rollenspieler, du nimmst viele Dinge als gegeben hin. Ja, so, und aber wenn du einen Roman schreibst, da musst du alles nochmal dreimal auf Logik abprüfen, damit der Leser das auch kauft, was halt, wie das, ich sag mal so, stattfindet. Also ich habe dieses aus Rollenspiel Ideen, Romane zu schreiben, da habe ich mit dem Schweißen Schreck das erste Mal gemacht, aber auch nicht das letzte Mal. Also es gibt noch einen anderen Roman bei Knauer, Dark Wood. Da geht es darum, um eine Reality-Show, die findet statt in Norwegen, die heißt Survive, kämpf um dein Überleben, und da können sich so Teams, bewerben, deren Firma vor der Insolvenz steht, und die können dann irgendwie so einen irren hohen Betrag erspielen für die Firma, um die wieder zum Laufen zu bringen, aber natürlich der beste Kandidat, ja, bei dieser Spieleshow gewinnt natürlich auch irgendeinen exorbitanten Betrag, den er privat in die einstreichen kann. So, und in dem Originalabenteuer ging es einfach nur um ein Incentive. Das heißt, das sind diese typischen Firmen-Events, die so Teamzusammengehörigkeit, was halt die fördern sollen. Das sind so Sachen wie, wir gehen Kanu fahren, drei Tage irgendwo in Frankreich oder was im Dreh. So, und da war es im Rollenspiel so, dass die dann mitbekamen, dass die Firma Privatdetektive angeheuert hat, um irgendwas aus dem Privatleben der Spieler oder der Spielfiguren halt zu erfahren, um die natürlich gegeneinander aufzuhetzen. So, wenn du einen Roman schreibst, nimmt dir sowas niemand ab. Du denkst so, welche Firma wird das machen? Und dann kam mir erst für den Roman die Idee mit der Reality-Show und ich sag, die würden sowas machen. Ja? Und dann würde auch, das wird auch niemand hinterfragen, dass die versuchen, selbstverständlich ihre Kandidaten gegeneinander aufzubringen. Und das sind so diese grundlegenden Unterschiede zwischen Rollenspiel und Roman oder Film. Bei Roman oder Film musst du das noch sattelfester halt wie bauen. So, und das heißt also, wenn ich eine Grundidee fürs Rollenspiel halt hier habe, dann lasse ich auch gerne mal Sachen schleifen, das akzeptieren Spieler, aber wenn ich dann einen Roman daraus mache, wenn sich die Idee in irgendeiner Form anbietet, dann muss das alles nochmal doppelt und dreifach auf Sattelfestigkeit quasi halt geprüft werden, ne? Weil wie gesagt, als Rollenspieler akzeptiere ich vieles um des Spielabends willen, aber nicht im Roman.
Ja, oder wir interpretieren uns das ja auch alles zurecht, ja, weil wir einfach die Logik selber uns sonst schreiben. Gibt's denn ganz konkret, und Ben, ich werde gleich deine Frage stellen, keine Sorge, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir nämlich über ein paar Figuren sprechen. Gibt es denn ganz konkret eine Szene, die für das Rollenspielabenteuer anders ist und auch anders sein musste als jetzt im Roman?
Jetzt noch weiß
ich. Genau, und jetzt auch und die Frage dann sonst auch noch an Ivy, weil das ist ja dann noch quasi die Ebene, noch die nächste Ebene. Wie hast du das für uns vielleicht mal einmal anpassen müssen?
Also von meiner Seite kann ich nur sagen, eigentlich nicht. Es ist eher viel von meiner allerersten Rollenspielrunde in den Roman eingeflossen. Vielleicht eine Sache, ganz am Anfang werden die Spieler quasi in ihrer Welt vorgestellt. Das ist im Rollenspiel immer so ein bisschen kritisch, weil selbst wenn ich jetzt nur 3-4 Minuten, sagen wir mal, um es rechnerisch aufzudröseln, 5 Minuten bei einem Spieler hänge, ich habe aber 5 Spieler, dann beginnt Spieler Nummer 5 ab Minute 20 überhaupt erst ins Spiel reinzukommen. Und wir hatten dann damals die beiden Spielerinnen, die ich damals in der Runde hatte, die gesagt, oh, wir möchten gerne Zwillingsschwestern spielen. Und das habe ich sofort begeistert aufgegriffen, weil ich damit 2 Figuren auf einmal ins Spiel einführen konnte. Und das habe ich auch im Roman natürlich auch so belassen, weil ich dann quasi 4 Startkapitel habe, obwohl es 5 Figuren sind. Ne? Also eher, dass die Beeinflussung einfach so läuft. Das sollte auch im Kino nicht passieren, dass das Mobile-Film anspricht.
Aber das ist ja irgendwie auch eine Ehre, oder? Für die Leute, die am Tisch mitgespielt haben, dass diese Ideen, die sie hatten, dann so dann übernommen worden sind.
Ja, die freuen sich. Also das war damals, das war bei der Nacht. Das waren auch, ich glaube, bis auf einen Spieler waren es mir unbekannte Spieler, und ich hatte ein wahnsinniges Glück, dass ich so tolle Spieler hatte, die das auch damals so mitgemacht haben. Und da liefen auch so im persönlichen Lied das Szenen, die mir bis heute unvergessen geblieben sind. Also zum Beispiel Andi, also du hast, Evi, du hast vorhin von Robert irgendwie erzählt, mit seiner alkoholkranken Mutter. Das ist ja schon, die ist schon übel, die Szene, ja. So, aber ich finde mit auch ganz übel immer noch den Andi, der einfach liegen gelassen wird. Sein Vater kümmert sich nicht mehr um ihn und er erstickt in Geschenken und das war's. Und ist immer wieder darauf klarzumachen, was halt wie, dass er sein Vater schon seit, weiß ich, Wochen, Monaten nicht mehr gesehen hat, der sich auch bei ihm nicht blicken lässt, aber stattdessen ist da ein neuer Eishockeyschläger, wieder eine neue CD oder was halt wie. So, und da gab es dann eine Szene, wo dann also die Mädels, also die wollten irgendeine Nachtaktion machen, ey, da brechen wir irgendwie ein und so weiter und der Andi-Spieler, der dann da ist, ja, prima, dann treffen wir uns gleich nach dem Abendessen, machen das und das. Und dann meinte dann eine der Mädels, glaube Elke, sagt, nee, das geht nicht, unsere Eltern, die weiß doch, ist total streng. Ach komm, lass doch, ne, eure Eltern, ihr büchst einfach aus dem Fenster raus. Und dann hat die ihn zusammengeschissen. Ne? Und sagt, ja, sagst du auch bloß sowas halt, weil dein Vater sich schon seit Jahren nicht um dich kümmert. Und der Spieler hat das so geil gemacht, er fiel so in sich zusammen, ja, so, von 180 auf 10. Diese Szene ist mir bis heute unvergessen geblieben, wo ich dachte, wow. Und ich glaube, so eine ähnliche Szene kommt dann auch im Roman natürlich vor, was halt, weil das einfach großartig war. Also.
Ja. Ivy, musstest du was für uns anpassen, weil wir voll auf dem Holzweg waren oder weil wir irgendwie, oder dass du als Spielleiterin da so saß und dachtest, oh mein Gott, wie bescheuert sind die denn jetzt?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also manchmal habe ich innerlich sehr gelacht, weil sich einige Szenen, so wie ihr sie gespielt habt, tatsächlich genauso im Buch wiedergefunden haben.
Habe ich beim Lesen, ey, oh, habe ich gedacht, ich habe ein paar Szenen, wo ich dachte,
oh mein Gott, geil ist das denn? Also zum Beispiel als Manni, der ja Niklas gespielt hat, dann diese Szene mit seiner Mutter, weil er plötzlich seine Mutter ansprechen wollte. Das war eine Szene, wo sie körperlich auf ihn losgegangen ist, die ich ja so gar nicht unbedingt rein gedrückt hätte. Aber sie hat sich entwickelt, genau so, wie es im Buch war. Und ich habe so gedacht, oh mein Gott, was ist hier passiert? Und das relativ weit am Anfang ja gleich. Und auch so ein paar andere Szenen. Also das war schon sehr witzig. Und manchmal haben auch, obwohl wir gewürfelt haben, sich die Szenen genau so entwickelt. Also das war total witzig. Ja. Das passte irgendwie alles. Ich muss ehrlich sagen, das ist aber ein meiner Probleme gewesen, ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt, ich liebe es zu improvisieren. Hier habe ich versucht, mich irgendwie ein bisschen ans Buch zu halten mit den NSCs. Dann habe ich versucht, mich ans Abenteuer zu halten, was geschrieben wurde. Und dann habe ich noch versucht, ein neues Regelsystem da reinzubringen. Also für das eigentlich so ja auch nicht geschrieben, also theoretisch ja mit Cthulhu hattest du ja reingeschrieben, also als Empfehlung. Und dann wollte ich auch noch die Spieler laufen lassen. Also ich war total im Stress die ganze Zeit. Ich war irgendwie völlig im Stress. Weil ich es ja auch harmonisch wirken lassen wollte. Ne? Mhm. Also, dass sie zu diesen Orten gehen, dass sie Hinweise finden. Und tatsächlich, was ich schwierig fand, weil wir diesen Ort nicht bespielt haben, war das mit den drei heiligen Statuen, euch da so reinzubringen, weil wir das als Szene nicht gespielt haben. Ne? Was ja auch nicht dramatisch ist, aber da gehen natürlich ein paar Informationen flöten. Euch zu sagen oder näher zu bringen, dieses Thema mit der Wiedergeburt, auch ein bisschen schwierig dann, weil einfach ein paar Sachen fehlten, wo ich euch ja auch dann durch die NSCs drauf gestupst habe irgendwann. Aber ich habe gesagt, ist egal. Und einmal habe ich tatsächlich gewisse Unterlagen, die ihr eigentlich in einem Ort hätte finden müssen, völlig vergessen. Ist mir dann aufgefallen und dann habe ich die einfach, ganz zum Schluss habe ich einfach euch ein Auto von dem verstorbenen Pfarrer finden lassen. Ja. Und da waren halt die restlichen Unterlagen drin, die waren eh von ihm. Ja, interessiert ja keinen, muss ja nur logisch sein. Ja. Du sagst, das ist so dieses, okay, da sind Unterlagen drin, ja, warum denn nicht? Natürlich hat er da irgendwo ein Notizbuch drin, weißt du so. Und da waren dann so die restlichen Informationen noch drin, die sie benötigten. Also ein paar Sachen hingen tatsächlich davon ab, dass ich Sachen nicht auf dem Schirm hatte oder dass wir Szenen nicht gespielt haben. Was für an sich für die Story nicht schlimm war, aber für mich eine Herausforderung war, euch trotzdem die Informationen dann zu geben. Ne? Das lag jetzt aber nicht an euch explizit.
Also. Was mich aber bis heute noch umtreibt, und ich weiß, wir hatten da mal so drüber gesprochen, dass ich das auch in diesem Talk mal klären möchte, denn ich kann das so bestätigen, ne? Also dass ich habe es gelesen und habe gedacht, ich habe mich so zurückversetzt gefühlt, weil ich sogar zum Teil, muss ich ja sagen, und das ist dann auch Ivys großartige Spielleitung, ich habe die Szenen, so wie sie beschrieben hat, beim Spielen auch so gesehen, wie sie im Roman, wie ich sie dann auch durch das Romanlesen dann gesehen habe. Und das fand ich, das war wirklich eine sehr, 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 sehr coole zweite Weißer Schrecken-Erfahrung. Und mich hat dieser, und ich spoiler das jetzt, also alle, die Weißer Schrecken noch lesen möchten und das Let's Play könnt ihr ja gucken, aber Weißer Schrecken noch lesen möchten, einmal kurz weghören, weil der Verrat von Niklas an der Gruppe, der hat mich total geschockt. Wie ist es denn im Rollenspiel vorgesehen oder gar nicht, dass das passiert?
Im Rollenspiel? Gar nicht. Tatsächlich, das meinte ich vorhin sehr, ich habe es ja versucht, sehr kryptisch auszudrücken, das ist quasi der Verrat ist ja quasi für die zweite Handlungsschiene, wenn sie erwachsen sind. Das ist eigentlich der entscheidende Kipppunkt sozusagen, am Ende, wo die Freundin noch feststellen, ach du Scheiße. Aber im Rollenspiel ist Niklas einfach einer von den Guten. Ja, so, ich habe es natürlich im Roman, habe ich es natürlich so gemacht, dass Niklas als derjenige, der ständig gemobbt wird, der eigentlich auch innerhalb der Gruppe, wenn wir ehrlich sind, was halt die meiste Zurückweisung erfährt. Ja, es fängt ja schon an, dass er die Hausaufgaben für Elke macht. Ja, aber Elke in Andi verknallt ist. Also dieses typische Ding, was du als Jugendlicher schon scheiße fandst. Ja, weil was hat irgendwie jeder in irgendeiner Hinsicht mal irgendwie erlebt gehabt. So, und das habe ich natürlich so ein bisschen als Rampe benutzt, um dann für seine spätere Charakterentwicklung, als er erwachsen ist, eigentlich irgendwie klar zu machen. Und aus ihm ist letzten Endes das gleiche Arschloch wie die Eltern oder wie die Erwachsenen halt geworden. So, aber im Rollenspiel ist es natürlich ganz, ganz anders. Und ich gehe stark davon aus, ich weiß ja, Niklas war ja Teil eurer aktiven Gruppe. Das ist natürlich, du hast ein ganz anderes Bild von Niklas bis zum Schluss und dann kommt sowas. Das geht ja gar nicht.
Ja. Ja. Aber ich meine, Manni hat ja Niklas gespielt und wenn Manni was kann, dann ist es uns alle in die Scheiße reiten. Insofern. Also, ja, aber wir haben das halt so im Nachgang noch ein bisschen diskutiert, weil wir auch dachten, so, wir kennen ja auch viele unterschiedliche Rollenspielsysteme. Und klar, Cthulhu ist so das, was für die meisten ja naheliegend ist, ne? Das damit zu spielen. Mit, was Ivy ja schon erzählt hatte mit Wesen und dieser Zustandsmechanik dahinter, auch wirklich super spannend und hat auch sehr gut funktioniert, weil du dann einfach einen Regelmechanismus noch mit drin hattest beim Spielen, der dir die Angst quasi noch mal reingeschrieben hat in dein Handeln, die, ne? Und also solche Sachen, das fand ich halt richtig cool. Wir anderen haben überlegt, weil wir haben beispielsweise bei PBTA, weil wir ja viel Kult spielen, da gibt es die Möglichkeit von dunklen Geheimnissen. Und da haben wir so ein bisschen im Nachgang so ein bisschen philosophiert, ob das halt eine Möglichkeit gewesen wäre, das bei Niklas als dunkles Geheimnis mit reinzusetzen.
Also theoretisch ist alles möglich. Ich habe ja ein generisches Abenteuer geschrieben. Ich konnte ja für die, das Supplement ist in einem Buch, im Buchheim-Verlag erschienen und da kann ich natürlich auch nicht detailliert auf ein Rollenspielsystem eingehen, weil das die rechte Lage einfach eine andere ist. Und aber tatsächlich habe ich natürlich eine Handvoll Systeme im Kopf gehabt. Das bekannteste ist natürlich Cthulhu, Wesen, selbstverständlich, dann Kult, schön, dass du es noch kennst. Das war, glaube ich, in den 90ern war das doch sehr splatterlastig, wenn ich mich nicht irre.
Und jetzt geht es mehr in Richtung psychologischer Horror.
Ja, okay, das ist genau. Aber ich kenne quasi nur die alte Version. Und da gab es ja noch von Federn Schwert kleine Ängste. Auch sowas hätte man theoretisch nehmen können. Aber das war es eigentlich auch schon so ein bisschen an den Systemen. Und ich glaube auch gar nicht mal diese ganze Würfelei, auch bei Cthulhu ist ja geistige Stabilität und so weiter. Wenn ein Abenteuer, auch gerade ein Gruselabenteuer, das gut läuft, brauchst du diese ganzen Scheiß eigentlich überhaupt nicht. Ja, weil die Leute, wenn gute Spieler spielen, vernünftig, ja, die reagieren schon drauf, wenn sie, keine Ahnung, durch ein Moor stapfen und dann um sie herum ploppen drei, vier Leichen halt irgendwie auf, ja, dann geht keiner da cool durch, sondern alle versuchen sich relativ realistisch irgendwie zu bewegen. Und eigentlich diese ganzen Regelmechanismen sind ja eigentlich eher dazu da, um vielleicht auch Spielern, was halt ja dazu zu zwingen, die Rolle glaubwürdig zu spielen. Aber etwas ketzerisch gesagt, was halt, je älter die Spieler sind, desto erfahrener die Spieler sind, brauchst du diese ganzen Mechanismen nicht mehr und hast genauso viel Spaß. Ne? Aber ich habe hab ja auch ein paar Mal reingeguckt bei euch. Ich habe das Gefühl gehabt, das hat mit Wesen wunderbar funktioniert.
Absolut, ne? Absolut. Ja. Nee, aber genau darüber haben wir halt auch ein bisschen diskutiert, ne? Weil wir auch immer ganz gerne, deswegen freuen wir uns ja auch so, dass wir den Talk mit dir machen können, weil uns ja auch das ganze Handwerkliche dahinter so interessiert. Ja. Und das ja auch immer wirklich sehr spannend ist, auch als Horror-Spielleitung, wie transportierst du Horror? Eben genau das. Ne? Da brauchst du wie. Und ich glaube, da sind wir uns unterm Strich am Ende immer alle einig. Du brauchst halt die richtigen Leute am Tisch, die einfach die Atmosphäre aufnehmen und sie auch so spielen und die nicht dann einfach sagen, ich habe jetzt hier irgendeinen numerischen Wert und an dem Kipppunkt irgendwie erst ab, keine Ahnung, nur noch 30 Stabilität mache ich das und das, weil das einfach dann gegen die Stimmung läuft, ne? Wenn du.
Ja. Also es gibt schon noch so ein paar Sachen. Ich habe also beispielsweise die Sions, die habe ich mir angeguckt, das ist ja eine der zentralen Stellen. Dass du da nicht gesungen hast, habe ich nicht verstehen können. Du glaubst nicht, wie horrormäßig das rüberkommt, wenn du Weihnachtskinderlieder singst als Antwort auf das, was die fragen. Das ist, glaube ich, auch die stärkste Szene im Buch. Die lese ich auch immer wieder. Seit 10 Jahren ist das, glaube ich, von allen Büchern, die ich geschrieben habe, eine der Szenen, die ich am häufigsten gelesen habe, tatsächlich, weil die, ich glaube, ich habe noch nie was Stärkeres geschrieben, so vom Effekt her, weil dieses, die Leute sind total ernst, es ist total unheimlich und dann kommt plötzlich, schallt aus dem Radio ein piepsiges Weihnachtslied und was halt, das ist so, dieser Bruch ist so unglaublich heftig, aber das war das Einzige, wo ich gesagt, nee, das hätte ich anders gemacht, aber ansonsten muss ich sagen, du hast das super gemacht, Ivi, also da waren ich finde nicht, dass man dir eine Aufregung oder den Stress angesehen hast. Du hast gesehen, du hast, keine Ahnung, wegen zahlreicher Sachen geschwitzt. Und ich weiß, das Abenteuer hat ja ein paar neuralgische Stellen, da muss man aufpassen. So, aber ich fand, das hast du super souverän gemacht. War klasse.
Danke, danke. Also ich habe es unter anderem nicht gemacht, weil erstens kannte ich nicht alle und ich hatte auch irgendwann völlig vergessen, dass ich mir nicht anhöre. Ja. Muss ich ganz ehrlich gestehen, da war ich völlig raus, da war ich so konzentriert auf die anderen Vorbereitungen. Ja. Und also das war der Hauptgrund, ne? Ich wollte mich da nicht irgendwie im Tod vergreifen und so. Da muss ich sagen, das war mit der Hauptgrund. Und was ich tatsächlich auch nicht gemacht habe, ich hatte hin und her überlegt, ob ich mir das Buch nochmal vorher durchlese. Ich habe es ja irgendwie ein Jahr vorher mal gelesen. Ja. Ja. Ich habe ja diesen Glückfluch, so nenne ich ihn immer, dass wenn ich etwas gut finde, kann ich das auch vor 3 Jahren gelesen haben und ich kann dir ungefähr erzählen, was da für Stellen drin sind. Und wenn ich drüber rede, kann ich dir noch mehr darüber erzählen. Mhm. Das füllt natürlich einige Gehirnkapazitäten, wo dann andere Sachen nicht mehr reinpassen, aber da muss man da eben leben. Ja. Ich habe es mir bewusst tatsächlich nicht mehr durchgelesen, weil ich war am Hin und Her überlegen. Ich habe gesagt, nee, ich glaube, da setze ich mich zu sehr unter Druck. Mhm. Ja, also gerade auch bei den NSCs noch ein bisschen mehr zu versuchen, diese Figuren, die du reingeschrieben hast, ja auch zu spielen. Wo wir ja nachher auf einer Frage von Ben halt dann ja.
Da kommen wir.
Ich bin so gut. Manchmal bin ich auch professionell oder so. auf jeden Fall. Den dann halt den alternden Polizisten quasi wirklich zu spielen oder zu überlegen, wie spiele ich ihn, wie lege ich ihn an. Und habe mich nachher darauf verlassen, auf dieses Gedächtnis und gesagt, ach komm, es kennt sie ja niemand. Also ich meine, ich kann sie jetzt einfach spielen und eine ungefähre Intention weiß ich noch. Und du hast ja auch in dem Abenteuer noch sehr viele Hilfestellungen drin, wo man sich auch nochmal langhangeln kann, ja genau, so war der drauf und das war sind seine Motivation. Und dann spiele ich den einfach so, wie ich jetzt meine, dass es in die Szene passt. Ne? Ja. Also da habe ich das halt irgendwie mich tatsächlich dagegen entschieden. Auch wenn ich es bestimmt nochmal lese.
Tatsächlich auch bei dem, ich habe mich da auch nochmal vorbereiten müssen, weil bei mir ist es ja irre lange her, dass ich den Roman geschrieben habe. So, und aber ich habe tatsächlich einige Szenen habe ich auch nochmal verinnerlicht oder vergegenwärtigt. So, und aber du kannst nicht alles eins zu eins rüberbringen, wie es im Roman steht. Das ist auch nur ein Vorschlag. Ja, und wenn das wenn man ungefähr weiß, okay, also gerade diese Polizistenfiguren, der Typ ist halt dement. Ja, so stückweise. So, und der darf ja ein bisschen skurril und sowas halt auch rüberkommen. Oder wenn ich glaube, generell das quasi als Leitthema habe, um eine NSC-Figur rüberzubringen, dann macht man einfach eine eigene Interpretation, dann läuft das auch.
Ja, merkwürdige oder fanatische oder irgendwie weirde Charaktere liegen mir sowieso. Mhm. Die kann ich gut spielen. Auch die NSCs, wie man bei der Mutter von Niklas gemerkt hat. Mhm. Also so. Das hat mir schon Spaß gemacht. Bin ich ja ehrlich, die war super. Aber was halt Ben gefragt hat, also der Polizist, ob es da von Anfang an die Idee gab, dass einer der Erwachsenen eben so zerbricht und den Kindern erst unheimlich ist und später Mitleid für ihn entsteht. Also auf gewisse Weise, weil man ja den Eindruck hatte, durch das, was er auch gesehen hat oder erlebt hat, durch das, was er vielleicht weiß, dass er auch da irgendwie so ein bisschen einen weggekriegt hat, so würde ich es jetzt mal nennen.
Ja, also ich wollte mal so sagen, sowas schwingt natürlich auch mal mit, ganz klar, also gerade bei der ganzen Charakterkonstellation, die ganzen Charaktere sind ja schon unglaublich gebeutelt, ne? Ist dann eigentlich auch das Dramatische, der Einzige, der quasi auf deiner Seite ist, der ist zu alt, um dir zu helfen und kriegt seine Gedanken irgendwie nicht mehr zusammen. Natürlich sollte die ganze Szene auch so was Tragisches irgendwie haben, dass man eigentlich weiß, scheiße, der ist dem, was auch immer hier vor sich geht, ziemlich nahe gekommen, aber der ist der Letzte, der uns helfen kann. Und dann ja auch mit seiner Tochter, die wirklich unten auf der Treppe steht und immer lauscht und so weiter. Ja, das heißt, die ganze Verfolgungswahn, die ganze Paranoia, die der Typ hatte, die war ja durchaus berechtigt. Ne? Also ja, diese Tragik sollte natürlich rüberkommen, ja. Aber tatsächlich, also du hast erzählt, dass, also ich kann vielleicht sagen, was halt wurde immer Rollenspiel, Theorie und Praxis. Bei uns war es so, was jetzt glaube ich nach ungefähr 10 oder 11 Stunden Spiel, die Leute waren also schon ziemlich müde, es war dann so um 3:30 morgens, glaube ich, da hatten wir die Seance angefangen im Bootshaus. Und die kamen ins Laufen und ich sag's mal so, den vielen nicht mehr viele Fragen ein. Und das bei dieser neuralgischen Szene, da werde ich mir beim nächsten Mal noch was einfallen lassen müssen für die heimische Runde, wie ein paar Informationen wie noch nachliefern. Ne? Die gucken sich ratlos an. Was können wir denn jetzt noch fragen?
Ja, ja, also so ähnlich war es ja tatsächlich bei euch auch. Und da habe ich dann die NSCs ja reingeschickt. Ne? Ja. Dafür habe ich die dann benutzt, die dann irgendwie mal noch was reingeworfen haben, um das so ein bisschen halt wirklich ranzubringen. Weil ich mir das eben auch vorstellen könnte, in dem Moment, du rechnest da überhaupt nicht mit, du bist völlig vor den Kopf gestoßen und weißt überhaupt nicht, A, mit was oder wie, ist das jetzt Freund, ist das Feind, was zum Henker passiert hier. Ne? Und dann auch von draußen eben dieser Druck, den ich dann ja auch immer wieder versucht habe aufzubauen, ich von außen versucht, da jemand reinzukommen, so wie es halt wirklich auch im Buch ja auch dieses alles so richtig gut beschrieben ist, dass du auch diesen Druck hast oder merkst, der da sich aufbaut, ne?
Ja, das macht dich auch beim Spielen, weil du merkst ja die Verwundbarkeit der Jugendlichen. Und das ist ja auch was, so da setzt bei mir, ich muss ja zugeben, ich spiele normalerweise sehr ungern Jugendliche, eben aufgrund genau dieser, genau das, was es halt so schrecklich macht. Du bist hilflos, du bist angewiesen auf die Erwachsenen, die dir alle nicht helfen. Du kannst eben nicht mal, keine Ahnung, dein Auto nehmen und einfach fahren, wenn du auf irgendwas nicht mehr willst. Oder du hast ja auch nur eine sehr begrenzte Möglichkeit, überhaupt dich zu wehren. Ne? Wenn man in anderen Horror-Settings, keine Ahnung, irgendjemand hat immer seine Knarre dabei und dann schießen die sich über den Haufen, bevor es überhaupt bis zum Ende kommt, weil die Gruppe sich dann schon zerlegt hat oder so, weil sie es können. Und bei Jugendlichen ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Man ist viel abhängiger, viel verletzlicher und und man traut ja auch niemandem mehr. Und das ist es ja auch. Man hat ja dann im Endeffekt, weil die eigenen Eltern einen da so reingeritten haben und so furchtbar waren, dann kannst du ja gar keinem mehr trauen. Und das macht es noch mal tragischer. Deswegen auch, Ben, dass du den Polizisten da erwähnst, den ehemaligen, macht es halt wirklich tragischer. Die einzige erwachsene Figur, die noch was hätte tun können.
Ja. Nee, die war tragisch, ja.
Oh, und Mathis, der Andi gespielt hat, möchte wissen, mich würde interessieren, ob Tom einen Lieblings-SC hatte, der ihm über das Romanschreiben mehr ans Herz gewachsen ist als die anderen.
Tatsächlich ist es immer so, wenn ich viele Figuren habe, ich achte sehr darauf, dass ich sie eigentlich alle mag, auch wenn sie irgendeine Bosheit quasi in sich tragen, weil ich glaube, du kriegst bei der Darstellung von Charakteren, Du kriegst als Leser mit, ob der Autor eine Lieblingsfigur hat oder nicht. Und das will ich ja gerade vermeiden eigentlich. Ne? Und ja, ich wusste, als ich den Roman geschrieben hatte, wusste ich schon, dass Niklas sich am Ende als Bösewicht rausstellt. Allerdings nicht in der Grundhandlungsebene, sozusagen in der Erwachsenenhandlungsebene. Und da musste ich halt eigentlich nur dafür sorgen, dass dort schon die Anlagen gelegt sind, dass es glaubwürdig macht, dass er sich in diese Richtung entwickelt. Aber ansonsten, die haben mir schon fürchterlich leid getan. Ne? Also es war ja, das war ja auch so die Art und Weise, wie die Figuren eingeführt werden. Der erste, Andi, damit geht es ja in der Regel halt wie los, ja, der ist halt alleine, ja, und dann irgendwie so, da muss man nur eigentlich für alle Spieler oder alle Zuhörer was halt auch so ein bisschen signalisieren, okay, der erstickt in Geschenken, irgendwie stimmt was mit seinen Eltern nicht, oh Gott, seine Mutter hat sich erschossen, sein Vater kümmert sich nicht mehr um ihn, dann kommt der Nächste dran, das ist ja erst ein bisschen auch die Ekelnummer, ne, Robert, der erstmal die Kotze seiner Mutter wegwischen darf und so weiter, und dann denkt man, okay, das, ne, so, und dann kommen die Mädels dran, dann kriegst du diesen religiösen Fanatismus mit und dann fragst du dich ja wirklich, was kann denn jetzt noch kommen, was das toppt? Und dann kriegst du Niklas mit, was hat der, wo dann irgendwie rauskommt, dass seine Mutter mal versucht hat, ihn umzubringen. Ja, so, ne? Und das war witzig, auch in Rezensionen damals gerade, also aus der damaligen Zeit, da gibt es auch mal Leute, die inzwischen einen Roman erst halb gelesen haben und sich dann aber halt schon die Feder halt wie zur Hand nehmen, die das am Anfang zum Film ein bisschen übertrieben fanden, aber noch nicht gecheckt haben, worauf das hinauslief. Und aber jeder, der weiß, was halt, worauf das hinausläuft, kriegt plötzlich mit, ach du Scheiße, ja kein Wunder, dass die Figuren so aufgestellt sind, wie sie aufgestellt sind. Ja, ja, aber nee, aber eine Lieblingsfigur, es hat, also es tut manchmal echt weh. Also das hat mir bei Niklas wehgetan. Selbstverständlich hat mir das bei Elke wehgetan. Ja. Die haben mir alle irgendwie ein bisschen leid getan, aber irgendwo musst du deiner Dramaturgie folgen, ja. Es gibt so eine schöne erzählerische Grundregel, die da lautet, tu deinen Figuren weh. Ja, und nur dann leidet der Leser mit. Und so ist es natürlich auch.
Ich fand es auch beim Lesen des Romans, dann die Erwachsenen-Timeline zu lesen. Und das tat auch dann wieder weh, wenn man dann denkt, so, wer hat's, ne? Ich meine, Andi, der hat es zwar irgendwie geschafft, ja, aber auch nicht so richtig, weil es ihn ja auch so gequält hat. Und zu wissen, dass es sie alle so gequält hat und was sie dann auch alle tun. Und das war wirklich das. Deswegen, Leute, lest das unbedingt. Und wir sagen es ja immer wieder, wir wollen es auch nochmal spielen als Erwachsene, weil wir haben da ja noch eine Rechnung offen.
Ey, bitte, guck dir Robert an, der immer erzählt hat, er will dir weg. Also der Dorfbruch, wie weiß ich alles. Und wer bleibt? Ja. Wer bleibt in diesem kleinen Scheiß-Kaff?
Und das war Robert, was das hat einem wirklich so leid. Und dass man dann auch dann, also dass es dann auch nicht dieses Happy End dann für die, weil man ja mit den Jugendlichen so verbandelt ist, emotional. Und dann gibt es kein Happy End für sie als Erwachsene in der Form. Und das war halt, das macht halt auch eine Horrorhandlung, finde ich, auch aus. Ne?
Ja, ja. Wobei, tatsächlich ist es so, also es gibt ja durchaus Happy Ends, so ist ja nicht, in bestimmter Hinsicht. Aber es ist so, es ist viel leichter, ein schreckliches Ende zu schreiben, als einen Roman zufriedenstellend aufzulösen, der so ein bisschen der Formel Happy End sowas hat wie folgt. Wird immer so ein bisschen vergessen. Es wird gerne mal nachgesagt, Romane, die ein Happy End haben, und ich hasse eigentlich, Geschichten mir anzuschauen oder zu lesen, die nicht so etwas wie ein Happy End haben. Weil ich als Erzähler, als Autor absolut weiß, die billige Nummer ist, du bringst einfach ein paar Figuren um und lässt alles in der Katastrophe enden. Das ist die billige Nummer. Aber eine Geschichte, die komplex ist, zufriedenstellend aufzulösen am Ende, so dass du aber dann sagen kannst, oh, ja, ist so viel schwerer, weil zerstören kann jeder, aber etwas so zusammenzusetzen, dass es aber ein Geschmäckle hat am Ende, aber trotzdem sagen kann, okay, aber das stimmt mich jetzt irgendwie zufrieden, ist so viel schwerer. Und das war, in die Falle wollte ich auch nicht reinkommen und da wollte ich jetzt auch nicht sagen, was halt wie, nee, also ich finde das Ende immer noch, was halt durchaus wie zufriedenstellend. Ja, und ich glaube, ich weiß noch, was halt ganz ursprünglich war mal mein Gedanke, dass die Protagonisten genauso vorgehen, wie es die Eltern getan haben. Und da hat meine Freundin damals gesagt, wenn du das machst, dann gibt es Ärger.
Ja. Ja, weil man noch die Hoffnung hatte, ne, dass sie wirklich, das ist, und das ja, war, es da hast du halt recht, das ist halt
nicht. Dass sie genau den gleichen Scheiß machen, was halt die, und zwar in der Erwachsenenebene, dass sie den gleichen Scheiß machen, dass die überhaupt keinen Impact, was halt die hatten. Und er sagt, nee, es muss eine andere Lösung geben, das wäre auch langweilig, ja, aber es wäre natürlich total bedrückend gewesen. Du kämpfst die ganze Zeit gegen diese Umstände an und am Ende fällt dir nichts anderes ein, was halt als das, was die ganze Generation vorher schon gemacht haben. Das hat auch was, ja, aber das war so, ich dachte, nee, aber eigentlich ist das auch ein bisschen unkreativ, da muss eine andere Lösung halt her. Die ich hoffe jetzt im Buch dann auch entsprechend gefunden zu haben.
Ja, halt wirklich mit dem, es ist halt noch nicht final gelöst und dieses, und da ist noch der Antrieb, es doch noch irgendwie vielleicht
zu lernen. Ich sag mal, der Epilog nimmt ja eine Lösung vorweg, tatsächlich. Mhm. Aber das ist tatsächlich auch eine Lösungsmöglichkeit, die überhaupt noch keine andere Generation hatte. So, und aber das ist natürlich auch, ich weiß, bei den Lesern ist das so, einige fanden es gut. Andere haben eher reagiert, hält es denn jetzt auch den Schrecken auf? Natürlich ist das so ein bisschen im Wagen, das ist halt ganz klar, aber ich glaube, diese leichte Unsicherheit macht das bedrohlich dann auch wieder aus.
Ja, auf jeden Fall. Oh, wir haben noch eine gute Frage im Chat, und zwar gab es eine Idee, die dir dann doch zu grausam war?
Ach je.
Außer von der, die du eben gesprochen hast.
Nee, vielleicht grausam von der Schilderungsebene. Naja, Gott, ich habe ja noch nicht mal was gegen diese eine gefällte Figur gehabt. Ihr erinnert euch vielleicht. Das, ja. So, nee, eigentlich nicht. Im Horrorgenre, glaub, da musst du schon, darfst du, nicht musst, aber darfst du gerne schon mal so ein bisschen in die Trickkiste halt greifen. Was ich nicht mag, ist Ekel und Sex nur um die Piepshow willen. Das sind Sachen, die ich nicht schreibe, weil das so billig ist. Ja. So, wenn, dann muss das irgendwie eine Bedeutung haben auf der Handlungsebene. Und insofern, aber dann ist eigentlich auch alles erlaubt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Protagonisten durch einen Keller stolpern lasse mit zerfetzten Leichen, ja, nur weil es geil ist, ist es doof. Ja, das muss irgendwie, oder unkreativ, das erinnert mich dann einfach nur an einen blöden Splatter-Movie. Ja, und das wollte ich ja nicht schreiben, weil Horror beginnt ja hier im Kopf. Ne, so, und da, ich finde, dass du Kopfkino viel oder mit viel ganz anderen Dingen irgendwie anregen kannst, was halt als mit solchen Szenen. Also, nee, nicht wirklich. Nee, eigentlich nicht wirklich. Nicht, dass mir jetzt also aktuell was einfallen würde.
Du hast es ja damit aber schon angedeutet, und das wäre nämlich wirklich so eine Frage, auch an euch nochmal im Chat. Ihr habt jetzt einen Profi hier sitzen. Was ist für dich der ultimative Tipp, wenn man Horror leitet oder Horror schreibt, was sind so für dich so vielleicht wirklich so ein paar, du sagtest ja schon Dinge, die eben so eher so im Kopf passieren, so für das Kopfkino, hast du da aber irgendwie Tipps für die Leute da draußen?
Also, ich würde sagen, muss man in zwei Ebenen halt unterteilen. Das eine ist die erzählerische Ebene. Das ist natürlich immer eine Sache der Dramaturgie. Und da geht es eigentlich immer darum, also wer zum Beispiel schon mal ganz einfach eine Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft gelesen hat, wo es ja fast immer um Monsterhorror geht, da lernt man ja sehr schnell draus, der Horror setzt immer nur bis zu dem Zeitpunkt ein oder wächst bis zu dem Zeitpunkt, bis das Monster auftaucht. Und eine Kunst ist, dass, wenn es um Monsterhorror geht, das Monster so spät wie möglich überhaupt auftreten zu lassen und vorher mit Unwägbarkeiten, Geräuschen und so weiter und so fort damit zu arbeiten. Da gibt es noch andere Sachen, die aber das jetzt zu weit führen würden. Aber ich glaube, wenn man sagt, du musst ja auf der Ebene den Horror, das ist ja auch, sag mal, wenn du viele Horrorabenteuer zum Beispiel auch von Kultur halt liest, was geht es darum? Da ist irgendeine Merkwürdigkeit, die Charaktere kommen hin, dann fangen sie an, die zu ermitteln, dann passieren weitere Merkwürdigkeiten, aber auf einem kleineren Level, und am Ende kulminiert das. Und ich glaube, das ist durchaus ein gangbarer Weg, weil wenn erstmal Fungi vom Jugot oder was halt irgendwie auftaucht, ja, dann ist das einfach nur ein Monster. Das wird im Zweifel niedergeballert oder mit Sprengstoff bekämpft oder man flieht davor, aber dann ist der Horror vorbei. Aber wenn ich eine ähnliche Szene mache, ich laufe durch eine Höhle und aus irgendwelchen Gründen versagen meine ganzen Taschenlampen, ja, und ich höre nur solche Sachen im Hintergrund, dann ist Horror da, weil dann das Kopfkino halt anspringt. Das heißt also, eigentlich geht es darum, das Kopfkino des Spielers oder der Leser so lange wie möglich am Laufen zu halten, bevor du wirklich eine Sache halt wie auflöst. Das geht immer nur bis zu einem bestimmten Grade, aber selbst wenn jetzt zum Beispiel dein Szenario vorsieht, dass in der Mitte er schon ist, zu einer Begegnung kommt, musst du ja nicht das gesamte Monster präsentieren. Vielleicht reicht es irgendwie, dass sich irgendwo ein Tentakel zurückzieht oder was halt, um jetzt auf was Cthulhuinoiden irgendwie zu bleiben. Auf der Spielleiterebene gibt es natürlich eine ganze Menge Tricks. Das ist immer so ein bisschen auch, ich sag mal, als Spielleiter bist du so ein Animateur, der, ich glaube, da ist immer so, je besser du als Spielleiter oder Spielleiterin halt die spielst, desto mehr werden die Spieler auch wie auf diesem Kurs halt die folgen. Das heißt, auch ihre Rollen gut spielen. Wenn du eine verletzliche Figur präsentierst, werden sie auch ihre eigene Verletzlichkeit durchaus zur Schau stellen und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich so, also ich, Freunde, oder ich werde mal gerne als eine Soundmaschine bezeichnet, ja. Also ich habe auch überhaupt keine Probleme, sowas halt wie Geräusche halt zu machen, ja. Also wenn du sowas wie eine Zugfahrt hast, ja, und die Spieler unterhalten sich dann hin und wieder in so ein Ding, 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 ja, da weißt du genau, okay, ich bin unterwegs, oder so, rutum, 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 ja. Also solche Sachen mache ich ständig. Ich habe aber auch Bock auf sowas. Ich gehe aber auch durchaus vor, dass ich zum Beispiel, wenn mir Spieler zu nahe sitzen, ja, ich trete auch gerne mal hinter sie. Wenn ein Geist erscheint, dann ein ja, so. Oder dass ich auch mit den Örtlichkeiten halt arbeite. Also ich hatte vor ein paar Jahren, war sehr witzig, habe ich ein sehr gruseliges Geisterabenteuer gespielt mit Freunden. Und da war Silvester und die hatten einen riesengroßen Raum und hinten waren so Fensterfronten zum Garten gehen. Und es war auch ein relativ großer Tisch. So, und ich baute meinen Scheiß halt irgendwie auf und die erste Mitspielerin kam, setzte sich rechts von mir hin. Und hey, Mimi, schön, dass du da bist. Und gleich neben dir sitzt, finde ich gut. Oh, ich muss mal kurz einen Kaffee holen. Ich gehe raus, komme wieder rein. Und meine Freundin da saß plötzlich ganz woanders, nämlich ganz hinten am Tisch und die ganzen Fensterfronten waren alle abgehängt. Die ganzen Vorhänge waren zugehört. Nee, meine ich so. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Die ganzen Vorhänge hast du mir aufgemacht, weil draußen nur dunkler Garten halt. So, und aber da gibt's, es gibt vieles. Also, ja, schwierig zu sagen. Ich arbeite viel mit Geräuschen. Ich flüstere, ich brülle, ich versuche, keine Ahnung, das Geschnatter von irgendwelchen Kreaturen halt ihnen nachzumachen, wenn sie nicht auftreten. Ich wandere ein bisschen durch den Raum. Ich tauche auch immer hinter Spielern halt irgendwie auf. Ja, also alles, was der Stimmung förderlich ist. Ja, ja.
Habt ihr gehört, Leute? Da wisst ihr Bescheid.
Alles, ne?
Ja. Und ein Kompliment kann ich jetzt nochmal weitergeben von Ben, weil er hat nämlich geschrieben, bei Weißer Schrecken hat mir besonders gut gefallen, dass der Horror sich in Etappen mit der Erkenntnis der SCs immer weiterentwickelt und dann eher aus dem Thriller in den Horror überging. Ja. Und das war wirklich so ein spannender Flow, der in dem Buch war.
Also das freut mich sehr. Es gab natürlich auch bei der Geschichte, gab es natürlich auch echte Herausforderungen, also erzählerischen. Es war zum Beispiel die Seance, die in der Mitte des Buches irgendwie stattfindet. Eine Seance ist strunzlangweilig. Ja, also Gläserrücken ist, ja, wir dimmen jetzt mal ein bisschen das Licht, dann sitzen sie alle um den Tisch, dann stellen sie ihre Fragen und dann verschiebe ich, weil es ja keine echten Geister gibt, verschiebe ich, keine Ahnung, den Glasstein oder den Pokal oder was auch immer, was von Buchstabe zu Buchstabe ist strunzlangweilig. Und das wurde mir auch klar, sowas hat man auch immer schon gesehen, ja. Und bei Weißer Schrecken war es so, dass ich echt lange darüber nachdachte, scheiße, wie kann ich das unheimlich machen und auf eine neue, frische Art und Weise rüberbringen. Und dann fiel mir ein, weil ich vorher schon diese Elemente benutzt hatte, dass der Fernseher angeht und dann diese Nikolaus-Gestalt da wie kommt oder in der Leichenhalle zum Beispiel auch als dieses Diktaphon, das hat die anspringt und die ersten Kinderstimmchen da irgendwie singen. Ich dachte, Moment mal, und da fiel mir so ein, dass, und zwar bei der, es gab so bestimmte Liedzeilen, ich bin überhaupt kein guter Musiker, kein Sänger, gar nichts, aber zumindest ein paar Weihnachtslieder kenne ich, dass es da ein paar sehr seltsame Strophen gibt, die man auch zweckentfremden könnte. Und dann habe ich mir andere Weihnachtslieder angeschaut und dachte, oh du Scheiße, die bestehen alle aus 7 oder 8 Strophen, die keine Sau kennt, wo man die Melodie aber kennt, die aber alle, wenn du das vorsingst oder entsprechend präsentierst, plötzlich Antworten sind für Fragen. Also was wie, wo seid ihr gestorben? Ja, und dann wie ist, wie heißt das, O Tannenbaum, ja, plötzlich so, ach du Scheiße, im Wald, ja, und davon gibt es unglaublich viel. Das war sehr, sehr verblüffend, und ich glaube, das hat ein Stück weit auch ausgemacht, was hat, hoffe ich mal, die Qualität der Geschichte, dass da auch ein paar unverbrauchte Elemente und was halt drin auftauchten. Also, ja, hoffe ich mal. Ne? Also, kann ich als Autor ja mal so erzählen, aber der Leser vielleicht doch ein bisschen anders.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja auch gefragt, weil man das ja merkt beim Lesen, ne? Auch so diese ganzen historischen Fakten, diese Hintergründe und das halt zusammengepackt für die Erklärung, was da abgeht, ja. und mit dem Wissen, dass da halt was Schlimmes passieren wird. Das transportiert sich wirklich sehr gut. Ich habe noch eine Frage aus dem Chat, und zwar, wie ist es denn möglich, mit Beschreibungen die Stimmung zu fördern? Wie viel sollte man von Räumen, Monstern beschreiben, um sie möglichst gruselig zu halten? Lange, detailliert, kurz, knapp, nur die wichtigsten Details. Also quasi dann, wenn der Horror...
Auf. Also das ist so ein bisschen eine Erfahrungssache. Also ich glaube, was echt hilft, ist ein gutes Vorstellungsvermögen von der Szene zu haben. Und wer das noch nicht so geschult ist, sich auch, wenn ich mich auf ein Abenteuer vorbereite, mich so ein bisschen in Szenen zu vertiefen und mir eigentlich immer eine Frage zu stellen, was würde mich gruseln, wenn ich Spieler bin? Das ist eigentlich so simpel. Ich weiß doch, was mir Angst machen würde. Oder was ich gruselig empfinden würde. Und das ist das, was ich als Spielleiter den Spielern halt bieten muss. So, und ob das jetzt kurz oder lang ist, was halt, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch entscheidend von der Szene. Wenn ich in einen dunklen Raum trete, dann sehe ich nicht viel. Ja, dann habe ich ein Taschenlampenlicht, der Kegel wandert wie hinten über die Wand, das darf man ja alles beschreiben, und dann auch wirklich dann der Lichtstrahl reißt. Keine Ahnung, Bravo-Poster aus der Dunkelheit, du siehst da irgendeine Spinnenwebe und so weiter und so fort, weiter rechts siehst und so. Also das sind Sachen, da würde ich mich einfach von der Situation gesteuern lassen, aber tatsächlich, du darfst nicht zu karg sein. Es gibt ja auch durchaus, sag mal, unerfahrene Spielleiter, die mit Minimalinformationen hier ankommen, aber dann vergisst du, dass deine Rolle ja eigentlich auch darin besteht, dass du Geschichtenerzähler bist, ja, und versuchst auch eine Szene stimmungsvoller wie zu beschreiben. Wenn es zu lange ist, ja, gibt es zu lang? Das frage ich mich gerade. Also das ist so, wenn lang kann eigentlich nur sein, wenn eine Szene, du eine Bühne beschreibst, die du wirklich erklären musst. Ja, also wenn ich zum Beispiel, ich habe ein Moor, dann habe ich jetzt die Vorstellung, okay, hinten ist ein bisschen neblig und vielleicht ragen da ein paar Inseln raus, ein paar krüppelige Bäume und es riecht komisch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel halt noch beschreiben muss, dass da noch eine Ruine von irgendeinem Turm irgendwie auftaucht, das muss ich beschreiben. Auch sowas wie, keine Ahnung, Vögel, Krähen, die irgendwie sind. Also, aber das sind so Momente, wo ich mir klar machen muss, oh, das würde mich gruseln. Ja, und ich habe bei mir die Tendenz festgestellt, dass ich zum Beispiel halt bei so einer Moorszene jetzt sagen würde, okay, ich beschreibe das Moor so ein bisschen und der Kriechnebel, der kommt und so weiter und so fort und bleibt dann hinten bei den Krähen zum Beispiel halt wie hängen. Und dann habe ich, während die Spieler dort diskutieren, immer die Möglichkeit, zwischendrin auch mal so sowas zu machen, weil ich dann weiß, okay, da ist was und scheiße, die könnten auch näher kommen. So ähnlich ist auch zum Beispiel, ist sowas wie, wie mache ich eine Szene berührbar? Ich finde eine Leiche, ja, kann sagen, okay, das ist Geruch, ja, oder sieht schrecklich aus. Wenn du aber sagst, du kommst hin, machst keine, sag eine Kiste auf, da ist eine Leiche drin und da sind ganz viele Fliegen, die dir entgegenkommen, ja, dann ist wieder was anderes, weil plötzlich diese scheiß Biester, die gerade noch auf der Leiche saßen, die kleben jetzt an mir, das ist viel ekliger, ja. Also vielleicht mal bei Horrorfilmen oder guten Horrorromanen mal drauf achten, welche Szenen stark sind und dann zu überlegen, oh, sowas könnte ich ja vielleicht in meine Schilderung auch wieder einbauen. Ich glaube, das ist so Learning by Doing ein Stück weit. Aber auch gute Vorbereitung.
Ich habe mir meistens immer, gerade auch bei Cthulhu, immer so die Frage gestellt, ist es jetzt eigentlich besser, dass ich weiß, was auf mich zukommt? Weil, bin mir nicht sicher.
Nee.
Weißt du, also diese Frage tatsächlich stelle ich mir manchmal, ist es jetzt besser für mich, dass ich weiß, ich muss da jetzt rein?
Ja, ja.
Vielleicht wäre es für mich angenehmer, wenn ich gar nicht weiß, was da drin ist.
Oh, bitte. Typisches Beispiel, ich weiß erschrecken. Die Leichenhalle. Ey, ja. Ich habe mich so drauf gefreut, sogar Musik rausgesucht und so weiter, wenn also die den Sarg irgendwie aufmachen. Ja, glaubst du, die haben den Sarg aufgemacht? Nee. Keiner hatte Bock auf den Sarg. Es halt, reichte, dass sie da das Diktaphon gefunden haben und dann wie gesagt, die Bimmel, was ich alles, aber niemand hat den Sarg aufgemacht. Keiner. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also, ich weiß nicht, ich als Kinder reagiert, würde ich sofort das Ding aufmachen. Ne?
So, und witzigerweise wurde genau noch die Frage gestellt, Gestik, Mimik ja. und Geräusche passen ja recht gut. Würdest du auch andere Werkzeuge wie Musik oder Miniaturen verwenden?
Miniaturen interessanterweise nicht. Das habe ich ziemlich schnell abgestellt, schon Anfang der 90er. Ich fand es natürlich auch cool, Miniaturen halt die zu haben. Aber ehrlich gesagt, ich will gar nicht, dass Rollenspielen so Tabletop übergeht. Manchmal mag es sinnvoll sein, also sowas wie stellt mal eure Marschreihenfolge auf, damit ich jedes Mal wieder diskutieren muss, wenn einer in die Falle tappt und jeder dann 10 Minuten Diskussion wieder vorne steht oder hinten oder sowas im Dreh, da bringt es irgendwie Sinn. Aber tatsächlich Musik in einer guten Dosis eingesetzt, was halt schätze ich seit ein paar Jahren sehr. Ich bin die größte Zeit meines Rollenspieler-Daseins auch ohne Musik ausgekommen. Aber wenn du schöne, tolle Musik hast, also ich habe jetzt gerade festgestellt, dass zum Beispiel von Erdenstern Into the White hat unfassbar geile Mucke, die du auch hier bei Weißen Schrecken halt einsetzen kannst. Da sind so sphärische Sachen drin, halte das für eine der besten Publikationen von denen. Damit habe ich jetzt zum Beispiel auch jetzt bei Weißer Schrecken die gearbeitet, aber keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel auch durchaus, spiele gerade mit meiner Donnerstagsrunde, wir spielen Broken Compass, ja, da ist dann die spielt gerade Kambodscha, natürlich sind so kleine leichte Kambodscha-Klänge im Hintergrund, aber es darf halt nicht so aufdringlich sein, das mag ich nicht. Ne? So wohl dosiert schätze ich das schon sehr, ja.
Auch vielen Dank soll ich dir ausrichten vom ja. Chat.
Ich hätte auch noch Frage an meine Spieler und Spielerinnen. Von Manni habe ich das jetzt so also ungefähr rausgehört, da, also dein größtes Schreckensmoment, hätte ich fast gesagt, oder das Schlimmste war eigentlich dieser Hinweis mit dem Cortison. Der deine Mutter, die auf dem Rezept stehen hatte. Gab es bei euch eine Szene, wo ihr jetzt sagen würdet, die wird euch immer in Erinnerung bleiben, egal ob jetzt üblich oder schön oder was genau habt ihr da so eine Szene, irgendjemand oder irgendetwas, was ihr jetzt sagt, Mensch, da würde ich mich jetzt immer wieder dran erinnern. Das würde mich jetzt mal interessieren.
Für mich war es wirklich die Szene ganz am Anfang mit dem Leichenfund, weil das für mich so plastisch war und ich so rausgerissen war aus diesem, weil wir noch dieses Eishockey-Match hatten. Und und das Witzige ist ja, ich finde ja immer beim Rollenspiel finde ich ja immer so faszinierend, dass wenn du dich halt drauf einlässt, ne? Und ich weiß, wir haben nur immer diese Diskussion, Immersion, ja, nein, wie viel lässt du dich touchen, wie viel willst du nicht, aber ich bin ja voll Fan davon. Und so drin zu sein in dem Charakter und dann irgendwie dieses Eishockey-Match zu spielen mit diesen Leuten, die du so hast und dann diese Erfolge zu haben, weil wir haben die so fertig gemacht und das war so gut und wir haben uns so gefreut, nachdem wir die so scheiße gefunden haben. Und dann finde ich mein Ebenbild als Leiche unter dem Eis. Mich hat es so eiskalt erwischt und das... Also und das war ja wirklich auch das, was so diese Gleichzeitigkeit von irgendwie normalen jugendlichem Spiel, dann auch so diese Romanze mit Andi hier und da, dieses heimliche Treffen von den Eltern abhauen und dann kommt wieder so Bäm, so Horror. Also das, also mich hat da diese Szene, aber das hat natürlich auch wirklich damit zu tun, weil ich den Charakter auch gespielt habe, ne, den das da betroffen, also getroffen hat.
Also Manni hat übrigens gerade geschrieben, dass auch das Eishockeyspiel wegen dem Zusammenhalt und als Niklas heult mit einem Snickers im Mund zu den anderen gegangen ist und sich trösten ließ nach dem Messerangriff seiner Mutter. Das war auch großartig. Also er hat das ja voll durchgezogen mit den Süßigkeiten, die er immer in der Tasche hatte. Das habe ich ihm zum Beispiel auch nicht vorgegeben. Das hat er auch selber gemacht, weil, also sehr von dem Hintergrund ja. der Beschreibung. Das ja, war auch schön. Und Mathis hat geschrieben, für mich war es die Szene mit der Leichenhalle, dem eigenständigen Diktaphon, der läutenden Glocke und am Ende der, die Geisterbischöfe. Das war das, was für ihn... Das war der Moment, wo alles übernatürlich für Andi und mich selbst wurde. Also das war so sein... Moment, das wollte ich einfach mal wissen, weil darüber hatten wir so noch gar nicht gesprochen. Aber
ja.
Sehr schön, wie man das immer so wahrnimmt für seinen eigenen Charakter. Mhm.
Sehr lustig. Ja, halt da, wo Adrenalin fließt. Ne? Das ist immer so, das ist eigentlich immer das Bittere ist, dass du als Spielleiter eigentlich immer damit leben musst. Du machst dir unglaublich viele Gedanken um das Abenteuer. Die Leute haben auch Spaß dran und nach ein paar Jahren erinnert sich kaum noch jemand, um was es im Abenteuer nicht ging, aber weil jeder hat noch die Szene im Kopf, was halt, wo ich an der Felswand hing, ja, oder als ich lebendig begraben wurde, oder was es da sonst irgendwie noch gibt, so. Das ist aber da, wo Adrenalin fließt, und man muss sich, glaube ich, als Spielleiter und auch Autor, muss man sich natürlich immer wieder klar machen, wenn du diese Bühnen nicht gebaut hättest, die so gut diese Szenen produziert haben, was halt, hätte es diese Momente irgendwie nicht gegeben, ne? Ja. Aber ich glaube, so hat jeder Spieler immer bei, wenn man so ein paar Jahre zurückblickt, selbst wenn man jetzt viele Sachen macht, gibt es immer so ein paar Sternstunden des Rollenspiels, die einem wirklich bis zum Schluss im Kopf bleiben. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Also ich habe auch, also, auch als Spielleitung manchmal Gruppen gehabt, da waren auch Szenen bei, die sind einfach legendär und die wird man, da wird man, werde ich in Jahren noch drüber lachen. Also weißt du, das ist einfach so. Das ist, weil es irgendwie schön war oder weil es gepasst hat, weil es skurril war oder weil es halt irgendwie, wie du schon sagst, irgendwas in dir hervorgerufen hat, dass du dich einfach die ganze Zeit dann daran kennst.
Oder wie dann manchmal so die, aus diesen ganzen Zufallsmomenten eigentlich, die passieren durch auch Würfe oder durch Entscheidungen und das dann am Ende aber so ineinander passt und sich so fügt, dass du da manchmal sitzt und denkst, als wäre es geskriptet gewesen, aber alle haben ihren Teil dazu beigetragen, dass es perfekt wird irgendwie. Also so gibt es ja so ganz ab und zu.
Ja. Ach so, vielleicht, weil ich gefragt wurde, was halt nach Tricks und Techniken, was halt, also ich habe ja auch schon ein paar Mal auch öffentlich gespielleitet, unter anderem auch jetzt im Stream, das habe ich bislang eigentlich fast durchgängig für Orkenspalter gemacht. So, und da gibt es auch Cthulhu-Runden zum Beispiel, die, wer interessiert ist, wie ich das mache und was halt, wie sich das auch durchaus angucken kann. Ne? Also du hast ja viele Techniken oder vielleicht auch Sachen drauf, was halt die so für dich irgendwie immanent sind, die dir auch gar nicht so bewusst sind, ne? Weil das irgendwie so ein bisschen an dir als Person liegt oder was im Dreh. Aber wer sich das gerne mal anschauen möchte, auch bei solchen Szenen, was halt wie, kann es gerne mal machen. Und ich habe auch von anderen Spielleitern gelernt, ich habe mir also, mache ich eigentlich bis heute immer noch, was, dass ich mir genau anschaue, wie Kollegen das halt wie machen. So, und das Lustige ist ja, dass eigentlich jeder und jede immer seine eigene Werkzeugbox quasi halt irgendwie öffnet, ne? Und dann denkst du, nicht schlecht, sollte ich vielleicht auch mal machen. Ne?
Also, für diejenigen von euch, die Orkenspalter nicht kennen sollten, ein Shoutout nochmal im Chat, also Folgen angucken und auf dem YouTube-Kanal im Archiv für Live-Spielrunden, da werden wir dann fündig und finden Toms Runden. Also unbedingt anschauen. Wir haben noch eine Frage, genau, warte, ich muss kurz lesen, gleichzeitig lesen und denken. Wenn du, wenn du so eine Bühnenszene vorbereitet hast und die Gruppe beißt nicht auf den Szenenhook, also beispielsweise den geschlossenen Sarg, der nicht geöffnet wurde, hilfst du danach, beziehungsweise kannst du ertragen, dass die schöne Szene verstreicht?
Also, es ist bedauerlich, ja, weil du gern Szenen immer so ein bisschen auf so einen kleinen Höhepunkt hier hinbaust. Wenn aber die Spieler da überhaupt nicht hingehen, und ich habe noch eine Figur in der Hinterhand, wie Ili das ja gemacht hat, dann benutze ich die tatsächlich und versuche die so ein bisschen in die Richtung zu steuern, aber man muss sich immer wieder klar machen, Spieler hassen es, gespielt zu werden. So, und wenn die einfach alle sagen, nee, machen wir auf gar keinen Fall auf, ja, so, hör auf damit, immer so, ja, dann muss man sich auch der Gruppenmeinung anschließen und so ein bisschen Radar haben, ob es nicht vielleicht doch ein oder zwei gibt, die gerne ja, sowas zum Beispiel. Aber ansonsten, ist es manchmal bedauerlich. Dann ist vielleicht auch so, muss man sich anschließend vielleicht fragen, das eine, habe ich sie falsch konstruiert, vielleicht ein Stück weit? Ja? Wäre es besser gewesen, in diesem Fall zum Beispiel sowieso den Deckel so lose zu machen, dass der sowieso runterfällt? Ja, dann ist völlig egal, was die Spieler machen, aber sie kommen sich nicht gespielt vor. Oder alternativ aber zu sagen, okay, ist zwar bedauerlich, aber die Szene geht ja nicht weg, die benutze ich zwar schon im nächsten Abenteuer. Ja, ganz profan, ja, wenn sie gut ist. So, also es gibt keine verlorenen Ideen jetzt in dem Sinne. Und wenn alle Spaß haben, ist ja eigentlich genau das erfüllt, was du haben wolltest, mit oder ohne diesem einen Element. So.
Also ich hatte mal eine sehr schöne Szene, wo du sagst, von wegen Techniken benutzen.
Ja.
Wenn ich dann plötzlich als Spielleitung in einem Horror- oder in einem postapokalyptischen Setting sage, übrigens, ich beschreibe eine Szene und sage, es ist eigentlich ganz nett hier, fangen Spieler an, nervös zu werden. Ja. Also, ist meine Erfahrung. Ich hatte das am Tisch, dass dann die eine Spielerin total panisch wurde und gesagt hat, wir müssen hier weg. Und alle so, warum? Ivy hat gesagt, hier ist es schön. Und ich so, ist es schön.
Du kannst es einen ähnlichen Effekt auch mit Übersteigerungen, was halt wir machen. Ein DS-Abenteuer, wann ist das rausgekommen? Donner und Sturm. Da geht es letztlich um Donnersturmrennen. Das ist ein Götterstreitwagen, was halt der alle 25 Jahre quasi verlost wird. Und den haben wir dort, das hat seiner finalen Bestimmung halt hinzugefügt in dem Abenteuer. So, und die Spieler haben nachher auch das Ding. Da geht es also in die schwarzen Lande, also da. Dämonenverseuchte Lande für die Leute, die DSAG nicht kennen. So, und dann kommt die vorher zu dem Rondra-Kloster schlechthin, ja, wo auch echt irre viele mythologische Waffen aufbewahrt werden. Und bei der Testspielrunde war es dann auch so, ja, alles klar, dann, ja, sucht euch was aus. Wie? Sucht euch was aus. Und dann waren dann die Geweihten und die Priester, die haben ihn quasi aufgedrängt, sich die legendärsten Waffen zu nehmen. Und da wurden sie auch langsam nervös. Da war ich so, scheiße, Moment, ich dachte, wir haben hier das Geile geschossen, was halt wir, aber Moment. So. Also das sind Sachen, was halt die, ja, kann man sich ja manchmal auch vorher überlegen. Manchmal, solche Sachen fallen einem gerne ja mal spontan halt wie ein. Aber dass man sich auch in solchen Punkten überlegt, was halt, wie kann ich meine Spieler ein Stück weit verunsichern, ja. Mhm. So,
mal gucken. Das Wort eigentlich ist auch großartig. Ja, genau. Also eigentlich oder noch nicht. Ist auch wunderschön. Also, schützen finde ich immer dann die Mitspielenden, die dann von sich aus sagen, höre ich hier was? Ach, würfel doch mal.
Oh, im Horrorbereich ist auch
Zweifel.
Schön, womit ich auch mal gerne mal wieder arbeite, ist, du kannst dich nicht mehr genau daran erinnern. Also sowas wie zum Beispiel, du kommst in das Spukhaus wie rein, lädst deine Koffer an die ab, ich mache erstmal die erste Hausrunde, komm runter und dann da sage ich was, ja, eure Koffer liegen da und dann hatten wir die nicht hingestellt? Das weißt du nicht mehr so genau.
Genau, du bist ja
nicht immer so.
Also auch auf Wahrnehmung oder sowas würfeln lassen ist großartig. Ja. Wenn ich da mal so sitze und denke, ja, aber ihr müsst nicht. Ja, also am schönsten ist es, also weil da ist wirklich nichts. Und dann würfeln sie und dann hat keiner einen Erfolg. Ja, ihr hört nichts.
Ja,
super. Die gleiche Antwort hätten sie sonst auch gekriegt. Also sowas darf man, das ist auch, man darf sich auch manchmal als Spieler.
Spieler heißt es, da ist was ganz lustig gehört. Absolut, ja.
Ja, manchmal darf man das.
Die fiesen Methoden der Horrorspieler.
Ich habe immer gesagt, wenn ihr euch das wünscht, dürft ihr das gerne tun. Wenn ihr euch einen Drachen wünscht, dann bin ich als Spielleitung, der euch keinen Drachen gibt. Ja, so, hey, ich bin da völlig frei, was wir hier auftauchen lassen.
Absolut, ja.
Tom, dürfen wir denn bald ein weiteres Rollenspielabenteuer von dir irgendwo lesen?
Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt vor 2 Monaten, ist das jetzt ungefähr her, knapp über Zeit, habe ich wie viele ja vielleicht wissen, was halt lange Zeit für das Schwarze Auge gearbeitet und ich war ja 15 Jahre Redakteur und habe mit das Schwarze Auge eigentlich auch, was hat meine Rollenspiellaufbahn überhaupt begründet, 84. So, und ich bin tatsächlich, habe wir für Orgelspalter TV, die haben, weil 40 Jahre DSA dieses Jahr die zelebriert wird, hatten wir uns getroffen im Schwarzen Keiler in Nienburg. Das ist von einem DSA-Fan vor 20 Jahren ein Wirtshaus, ein super tolles Wirtshaus, muss ich echt mal sagen. Ihr müsst da, Leute, ihr müsst da unbedingt hin. Das ist also.
Schmeckt auch sehr gut.
So, es schmeckt perfekt. Das ist so hammermäßig eingerichtet. Und achtet mal auf die Mäuse. Sie haben da so im Prinzip Mäuse versteckt an verschiedensten Orten. Und was halt, die wird man wahrscheinlich eher alle finden, wenn man ein paar Mal da gewesen ist. Also das Gasthaus ist der Wahnsinn. So, und wir haben halt mit Werner Fuchs, der damals das Wirtshaus vom Schwarzen Keiler geschrieben hat, im Schwarzen Keiler ein Abenteuer gespielt, was natürlich auch im Schwarzen Keiler spielt. Das habe ich also neu kreiert, was halt für diesen Anlass. So, und das habe ich jetzt niedergeschrieben. Das wird jetzt irgendwann mittelfristig bei Ulysses irgendwie erscheinen, wahrscheinlich im Rahmen einer Anthologie. Das ist tatsächlich seit 10 Jahren das erste Rollenspielabenteuer, was ich hier geschrieben habe, weil seit der Zeit, was ich halt fast nur durchgängig mit Romanen irgendwie am Start war. Hat aber einen irren Spaß gemacht und wie gesagt, ich bin schon immer und war es immer, bleibe es auch immer, was halt begeisterter Rollenspieler und war eine schöne Gelegenheit, mal wieder zurückzukehren. Und jetzt schreibe ich ja mit der Lena Falkenhagen, schreiben wir ja quasi unsere Semiana-Kampagne, die wir damals geschrieben haben, vor 20 Jahren für das Schwarze Auge. Die steht ja jetzt auch als Roman, mehrbändig. Und das ist einfach toll, wieder in die Welt zurückzukehren. Also es macht gerade viel Freude.
Also hast du jetzt aber konkret aus einem Roman wieder ein Rollenspielabenteuer zu machen oder daraus etwas zu stricken? Da spielt nichts konkret an.
Nee, also tatsächlich ist so, das ist so, liegt immer so ein bisschen daran, ob es eine Möglichkeit gibt. Ja? Also wir haben jetzt zum Beispiel die letzten 3 Jahre haben wir privat sehr viel uns im Supernatural-Universum bewegt. Oder die letzten 4 Jahre kann man eigentlich sagen. So, und das sind aus meiner Feder eine ganze Menge, ich sag mal, generischer Horrorszenarien entstanden. Und eins davon tatsächlich ist wieder zum Rollenspiel-Abenteuer geworden, also als zum Roman geworden. Das ist Whispering Fields. Das spielt im Sommer. Da geht es um einen vom Kornkreise und Sommerschrecken, wenn du so willst, der mit Getreidefeldern zu tun hat. Und das war ursprünglich ein Supernatural-Abenteuer, was ich aber in Kansas wie angesiedelt hatte. Ja, so, wo ich dachte, aber Mensch, da müsste es doch eine Möglichkeit geben. Und dann fiel mir plötzlich ein, dass den Schrecken, den ich ausgewählt habe, ist entstammt einer slawisch-sorbischen Legende. Und dann wurde mir erst klar, was halt, oder slawischen Legende, wurde mir plötzlich klar, Moment mal, als ich mich in Deutschland beschäftigt hatte, wo ist denn, was gilt denn als deutsche Kornkammer? Ich sag, oh, Lausitz, Moment, da wohnen doch die Sorben. Das ist ja, ein slawisches Volk. Und plötzlich kam irre viel zusammen. Aber das heißt, wenn du so willst, ist quasi aus dem Rollenspielabenteuer auch da wieder ein Roman halt entstanden. Und das ist damit quasi jetzt das dritte Mal sozusagen. Mhm. Genau. Ja, also zumindest die Kernidee bewahrt wurde. Nicht ganz so nah wie jetzt bei Weißer Schrecken, das ist schon relativ 1-1. Bei den anderen ist es so eher Elemente übernommen quasi, ja. Ja.
Ich bin ja großer Supernatural-Fan. Womit spielt ihr das denn?
Ich glaube, ich habe es in Kansas angesiedelt. Was halt, also eigentlich habe ich das so noch ein bisschen wieder gemacht. Die Spieler werden in einen Kinofilm gezogen. So. Und dann landen sie was halt wie in so einem Feld, was halt in dem Kornfeld-Horror und was halt mit Kornkreisen und dergleichen plötzlich mit dem sie halt wie konfrontiert werden. Ansonsten haben wir das, glaube ich, nie so genau definiert. Ja, der spielt halt immer vage irgendwo in Amerika. So, und es gibt ein paar Szenarien, die ich immer noch für sehr stark halte, wo ich mir noch überlegen bin, was hat jemand das irgendwie auch nochmal auf einer romantechnischen Weise umsetzen kann. Ne? Aber das ist auch so, Supernatural hat schon ein bisschen was Trashiges, da musst du aufpassen, ne? Das geht dann wieder nicht, ne? Das geht dann nur im Rollenspiel. So, du musst halt immer noch so eine, für die Romane musst du immer noch so eine Ebene oben drauf haben, was hat das ein bisschen, einen etwas hochwertigeren Anstrich sozusagen, ja.
Ich habe euch nochmal den Link zu Toms Homepage in den Chat gehauen. Dann könnt ihr euch da immer informieren, wenn Dinge erscheinen. Und auch die ganzen Dinge, die schon erschienen sind, die sind dort aufgeführt, dass ihr schauen könnt.
Kann ich besser auf meine sozialen Medienkanäle gehen. Die Webseite ist eigentlich fast down. Die wird, das ist so, die muss komplett neu aufgestrippt werden, was halt, damit sie für Mobile sehr aktiv ist. Wir können kaum Änderungen gerade machen, weil die Technik so alt ist. Also, das ist total bescheuert. Aber ansonsten, ich bin bei Facebook zu finden unter Thomas Finn, Klammer auf, Autor, Klammer zu, oder Tom Finn, Autor, ein Wort, kleingeschrieben bei Instagram. Mhm. Und auch ein bisschen bei TikTok, was halt, also wenn mein Video abfällt, was halt, dann erscheint auch bei TikTok. Genau. Und die Webseite, ich hoffe ja mal, dass vielleicht nächstes Jahr irgendwann wieder richtig an den Start geht. Aber Webseiten sind so ein bisschen wie eine Plakatwand im Internet, was halt, das ist ja bisschen old fashioned tatsächlich auch. Deswegen habe ich nicht ganz so viel Energie momentan gerade, stecke ich da jetzt rein.
Ich hau auch nochmal die Links zu deinen Social Media Kanälen, Facebook und Instagram, findet ihr auch im Chat. So. Genau. Kleinen Moment, ich suche gerade. Vielen Dank, Tom. Das war ein großartiges Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich danke euch. Ich finde nochmal toll, dass Ibi auch nochmal danke, dass du das Abenteuer ausgewählt hast. Finde ich auch großartig. Ne? Also ich muss mal dazu sagen, das Abenteuer hat auch selbst die Erstellung und auch der ganzen Handouts hat sehr viel Arbeit gemacht. Ne? Das war also Neuauflage im Buchheim Verlag. Der hat so viele Extras, der hat nicht nur die ganzen Illustrationen, die drin sind, sondern auch, ich, keine Ahnung, vielleicht kann man das noch mal ein bisschen zeigen, was halt, also sind von solchen Karten, was halt, also das hier ist immer so ein bisschen, von solchen Karten, die hier drin sind, ist also ein Dutzend Handouts, was halt die also in dem Buch drin sind. Und da war die Idee halt, dass das ja quasi nicht nur der Immersion des Lesers quasi halt, die quasi unterstützen sollen, mehr in die Geschichte reinzukommen, weil quasi alle Funde, die die Charaktere im Buch machen, als Handout quasi vorliegen, sondern dass du alle diese Handouts auch benutzen kannst fürs Rollenspiel. Was natürlich auch dir glücklich macht. Ne? Genau.
Ach, ja, absolut. Toll. Ja.
Danke euch, dass ihr es gespielt habt. Das hat mich sehr gefreut.
Danke dir fürs Schreiben.
Danke, dass du uns so unterstützt hast auch. Ja, also,
auch
du hast
das.
Uns auch Dinge zur Verfügung gestellt. ja, du sagst das so. Es ist nicht immer selbstverständlich, dass man dann so eine Unterstützung bekommt. Vor allen Dingen, wir hatten das ja, als wir beide uns vor auch drei Jahren getroffen haben, da habe ich dir das ja gesagt, dass ich so völlig perplex war, weil du mich ja quasi dazu überredet hast, nachher das komplette Abenteuer zu leiten, wo ich so denke, oh mein Gott, der kennt mich überhaupt nicht. Was ist das? Was glaubt der, wie soll ich das tun? Also ich war total geflasht davon einfach, wie viel Vorschuss, Vertrauen, weil ich sehe sowas ja als Vertrauen an, du da reingesetzt hast, weil du ja nicht wusstest, ob ich das in den, also jetzt mal ganz bösartig gesagt, nein, mein Ruf eilt mir nicht voraus, halt die Klappe. Also, Ben, sonst kriegst du deine Kuh nicht. der möchte eine Kuh im wann auch immer. Aber dass du halt so viel Vorschuss, ich sag mal, Vertrauen da hattest, einfach so, und da war ich völlig irgendwie überfordert mit tatsächlich am Anfang, weil ich denke, okay, ich will dem ja auch gerecht werden, was du gemacht hast. Ja, also erstmal ist es mit viel Liebe gemacht und ich finde die Geschichte einfach sehr schön und möchte das dem natürlich auch Rechnung tragen. Das war ja mein Anliegen. Dem Ganzen, die ganze Mühe, die ihr euch echt mit diesem Buch, und wie gesagt, ich finde es großartig, dieses, also es ist jetzt außerhalb des Schubers, dieses Buch auch, wie du schon sagst, mit den Handouts, mit den Illustrationen da drin und so, das ist mit so viel Liebe gemacht einfach. Diese handgeschriebenen und dann dieses Schulheft mit diesen Prielblumen. Also ich habe es gefeiert. Ich habe es gefeiert. Und das sind so Sachen, die fand ich einfach großartig. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, einfach das auch zu zeigen. Und wir haben ja ein paar Handouts ja auch verwendet. Und manche habe ich auch in die Kamera ja gehalten dann, wo ich sage, okay, ich lese es euch vor. Es ist halt zu viel, aber um euch so reinzubringen, aber zumindest um die Handout zu zeigen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also,
nein, ich muss ehrlich sagen, ich fand es aber auch ganz toll. Das ist ja, weil du schreibst sowas ja auch nicht für den luftleeren Raum. Und ich meine, wir sind ja alle Rollenspieler. Und irgendwie ist das ja auch, finde ich das Geile an dieser ganzen Community ja auch, dass ja eigentlich, ich sehe da gar nicht so viele Distanzen. Ja? Und als Autor, ich schreibe nicht für den luftleeren Raum. Ich freue mich sehr, wenn es Menschen gibt, denen meine Werke halt echt Spaß machen und die sagen, geil, ne? Dass die könnten auch eine Folge irgendeine Netflix-Serie streamen, machen wir uns nichts vor. Ja. So, aber stattdessen was halt zu sagen, okay, geil, wir spielen ein Abenteuer und das ist ja, das ist der Grund, warum ich das mache. Und als du dich damals gemeldet hast, du hattest dich gemeldet schon, bevor wir uns in Dreieich getroffen hatten. Da war es so und sowas halt, wieso nicht unterstützen, wenn es irgendwie geht. Letztens habe ich dir eigentlich auch die Sachen nur elektronisch halt geliefert, damit du die quasi auch an alle verteilen konntest. Ne? So, das war aber jetzt, keine Ahnung, frage ich Buchheim Verlag oder frage einen Freund, der das illustriert hat, der hat das ja wieder. Und soll ja letzten Endes auch für euch Spielern was dazu beitragen, dass das einfach hübsch auch wie aussieht. Ne? Nein, also ich habe mich gefreut und ich freue mich, dass es gut angekommen ist. Das ist auch prima.
Sehr. Also auch im Chat nochmal die tolle Story und euer fantastisches Spiel hat daraus einfach ein geniales Hörerlebnis erschaffen. Vielen Dank. Dankeschön. Fantastischen Abend euch allen noch und auf Wiedersehen.
Ciao.